Diese Folge des Spätfilms wird präsentiert von Godfather Cannoli.
Leave the gun. Take the cannoli.
Hallo Paula.
Hallo Arne.
Hallo Daniel.
Hallo Arne.
Hallo Daniel.
Hallo Paula.
Nee.
Hallo liebe Zuhörer.
Liebe Zuhörerinnen.
Herzlich willkommen zum Spätfilm. Wir sind heute hier versammelt mit einem Special Guest. Nicht einer Größe im deutschsprachigen Internet, in der Podcaster- und Blogger-Szene. Haben wir uns geangelt, keinen geringeren als den Jackamonkey, Arne.
Guten Tag, mit der Größe, das hängt wahrscheinlich von der Höhe der Sicht ab, ne? Aber das ist ja jetzt schon sehr, sehr, sehr ausladend. Danke für so nette Worte und
ja, danke,
dass ich zu Gast sein darf
bist,
bei euch.
Ja.
Sag mal zwei, drei Worte so für die zwei Hörer und Hörerinnen, die dich noch nicht kennen, wer du so bist.
Ja, ich bin, wie du schon sagtest, im Netz überwiegend so in der Blogosphäre und Podcaster-Sphäre unterwegs. War immer fleißig am Kommentieren und am Film-Reviews schreiben über die Jahre. Und deswegen vielleicht auch für Leute, die bei anderen deutschen Film-Podcasts so regelmäßig auf den Blogs unterwegs sind, als Kommentator Jacker zumindest mal ins Auge gefallen. Hab auch meinen eigenen Blog, jackers2cents.de, wo ich alles Mögliche schreibe, überwiegend über Musik und über Filme. Und da ich so, ja, irgendwann, nachdem ich wirklich schon eine Weile viele Podcasts gehört habe, immer mehr so das Gefühl hatte, das willst du auch machen, weil über Filme zu reden macht natürlich Spaß. Und da brauchte ich irgendwie mal so ein bisschen verbalen Austausch und nicht immer nur so die Finger wund zu tippen. Deswegen habe ich dann mit meinem Kumpel René vor einem halben Jahr jetzt mittlerweile ungefähr den Enough Talk Podcast gestartet, angelehnt an eine Größe des Actionkinos im Titel. Ja, wir haben jetzt knapp 10 Episoden draußen und Daniel,
ihr holt stark auf. So, wir machen ja sehr selten Aufnahmen und sind ja auch erst bei 30. Jetzt 36 ist es, glaube ich, heute. Müssen wir uns beeilen, damit ihr uns nicht überholt.
Ja, also wenn ihr öfter sowas Grandioses wie eure 35 raushaut, dann geht das vielleicht auch noch ein bisschen schneller. Ne?
Ach so.
Du hast uns auch einen Film mitgebracht, nämlich den schönen Film Brügge sehen und sterben oder im Englischen In Bruges. Aber bevor wir dazu kommen, musst du wohl oder übel noch durch den Brust-Fragebogen des Spätfilms gehen.
Okay.
Und bevor du das machst, muss ich noch zwei Sachen sagen, nämlich, dass ich ja sagen wollte, immer wo bei unseren Abstimmungen die Filme gelandet sind und das auch gleich wieder vergessen habe in den letzten Folgen und das jetzt nachholen wollte und sagen wollte, Permanent Vacations ist auf dem drittletzten Platz unserer Charts gelandet, während Children of Man auf dem dritten Platz von vorne gelandet ist. Und da stellt sich mir die Frage, wo eigentlich Gremlins 2 wohl landen würde und die Frage, ob ich eigentlich schon mal erzählt habe, wie ich Gremlins 2 damals im Kino gesehen habe.
Nein, Daniel, erzählst du es jetzt?
Nee, jetzt haben wir ja leider keine Zeit, weil jetzt muss Arne den Fragebogen beantworten.
Och, wir hätten sicher Zeit für diese kleine Anekdote.
Das hebe ich mir mal für einen anderen Zeitpunkt auf. Wir kommen da eher zur ersten Frage. Paula, wärst du so freundlich?
Ja, natürlich. Lieber Arne, in welcher filmischen Welt würdest du gerne leben?
Diese Frage ist, glaube ich, für mich eine der einfacheren, denn als ihr den Liebster Award in eurem Podcast beantwortet hattet, habe ich ja auf freiwilliger Basis auf meinem Blog in schriftlicher Form diese Fragen beantwortet. Ihr hattet ja gesagt, wir stellen Fragen und an die Hörer, wenn ihr Lust habt, beantwortet die. Und da kam, wenn ich mich recht erinnere, diese Frage nach der Filmwelt ja auch vor. Und ich habe mir jetzt überlegt, ist es langweilig, da wieder dasselbe zu sagen? Aber da die Filmwelten von Wes Anderson mich nach wie vor unheimlich faszinieren, ist, glaube ich, die Antwort wieder, dass ich gerne in einer nicht weiter definierten Filmwelt von Wes Anderson leben würde, weil erstmal ist alles so schön bunt. Und dann gibt's da genau, es gibt Stop-Motion-Haie, es gibt liebenswerte Figuren mit Hochwasserhosen und ja, irgendwie sind alle so, alle haben ihr Päckchen zu tragen, aber sind auf ihre verschrobene Art total knuffig. Und das sind so Welten, da könnte ich mir vorstellen, dass es da ganz angenehm ist. Da muss man keine Angst haben, dass irgendwelche bösen Buben um die Ecke kommen und einem Böses wollen. Das ist alles so, so leicht. Das könnte ich mir gut vorstellen.
Ja, das ist auf alle Fälle eine gute Wahl. Kommen wir zur nächsten Frage.
Ja.
Und zwar, oh, jetzt bin ich verrutscht. Und zwar hier, welches ist deiner Meinung nach der beste Film aller Zeiten?
Das ist ja gleich so ein Ding, was eigentlich überhaupt gar nicht zu beantworten ist. Also
doch, ganz klar, der Pate.
Ja, wenn man da so relativ schnell in seiner Beantwortung was im Kopf hat, dann ist das ja ganz einfach. Bei mir ist das Problem, es gibt so viele Sachen, die ich wirklich, also auf einem Level überragend gut finde, dass mir da die Worte fehlen. Und ja, ich kann mich da wirklich nicht entscheiden, obwohl ich das jetzt muss. Also ich habe ja in euren Antworten gesehen, dass ab und zu zumindest mal gecheatet wird.
Ja, du darfst doch sagen, wenn dir es nicht, also wenn du keine Antwort hast, darfst du es sagen.
Nee, doch, also ich würde dann, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen zwischen drei Filmen. Entweder Eraserhead von David Lynch.
Oh, wow, ja.
Das war ja Lynchs erster Film, den er so, glaube ich, noch während der Uni angefangen hat und über Jahre produziert hat. Das
so für die Erstlingswerke.
Also, ja, es ist ein unheimlich tolles Erstlingswerk. Und also ich weiß ja nicht, wie ihr so zu David Lynch steht und ob ihr viel oder wenig von ihm kennt. Mein Ding ist das halt voll, diese sehr, sehr auf die Psyche wirkenden Filme, die er so macht. Und der erste ist eigentlich wirklich fast der intensivste. Und dementsprechend, also Lynch ist bei mir steht bei mir ganz, ganz weit oben. Stimmt, ich muss ja nachher auch noch den besten Regisseur nennen, ne? Da ist er so ein Anwärter. ja, also so auf dem surrealen oder Kunstfilm-Level würde ich sagen Eraserhead. Was packendes Thriller-Kino betrifft, würde ich sagen Heat.
Oh, echt Heat? Das kann ich ja nie, also das kann ich nie ganz nachvollziehen, weil Heat ist, ich finde, zwar so okay, ich habe den auch hier in meiner Sammlung stehen, aber so diese ganz große Verehrung, die dem immer entgegengebracht wird, das kann ich irgendwie, das zündet bei mir nicht.
Dann wäre mal als Gegenfrage von mir, wie oft hast du dir den denn angesehen?
Ich habe den schon oft gesehen, 3 oder 4 Mal.
Gut, weil ich habe das
nämlich. Aber halt auch immer irgendwie im Abstand von 5 bis 10 Jahren.
Moment mal, wie alt bist du denn?
Ja, wieso? Der ist
also als ich damals mit 5 das erste Mal.
Nee, warte mal, wann ist der denn rausgekommen? 2000, nee, Quatsch, 1995, nee, sowas.
Genau, 95.
Ja, siehst du, und da habe ich den gesehen Jahre. Und dann habe ich den irgendwie in den Anfang der 2000er, Ende der 2000er und jetzt irgendwie vor, keine Ahnung, nochmal gesehen. Also, ja, keine Ahnung. So.
Also, ich kann nur sagen, bei mir ist er bei jedem Mal schauen besser geworden. Ich dachte auch am Anfang, also ich habe ihn relativ spät erstmalig gesehen und wusste halt auch, dass der Film eine sehr, sehr hohe Reputation hat, ne? Und dachte so, ja, also ist ein solides Ding, aber das Obermeisterwerk nicht. Und je öfter ich den gesehen habe, desto mehr Facetten und desto mehr Qualitätsaspekte habe ich da drin entdeckt, die für mich einfach unheimlich rund sind. Und ich glaube, das ist so der Punkt bei dem Film. Ich finde halt, da stimmt eigentlich alles. Also, und da greifen auch so viele verschiedene Aspekte ineinander. Also, der ist halt nicht nur Thriller, sondern das ist halt auch einer der wenigen Genrefilme, die auch extrem gute Charakterisierung der Figuren haben und überhaupt dann, also, De Niro und Pacino auf der Höhe ihres Schaffens ist schon ein starkes Duell und mich fesselt der einfach unglaublich. Und das ist bei mir sehr, sehr wichtig. So diese emotionale Wirkung, die so ein Film auf einen hat, ne? Also ich kann da viel drüber nachdenken, aber ich muss halt, um einen Film wirklich super zu finden, muss ich beim Gucken halt einfach gepackt sein. Und das schafft er immer wieder. Deswegen, ja, das wäre.
Ich hab gar nicht gesehen.
Ja, dann vielleicht wäre das nochmal eine Maßnahme, dass wir uns den dann doch nochmal anschauen.
Okay. Aber ihr hattet ihn ja schon mal nicht von euch selbst.
Genau, Serienabfertigung hat das in der Wichtel-Folge für uns gemacht.
Ja.
Die waren auch gespalten. So einer fand ihn super, einer fand ihn okay und einer fand ihn richtig schlecht.
Ja, ist aber auch doch interessant, dass so eine Polarisierung bis hin zu richtig schlecht da auch möglich ist. Das finde ich immer spannend, wie verschieden da so die Wahrnehmung ist. Naja, und um jetzt noch den dritten Anwärter zu nennen, viele haben ja, was die Frage betrifft, Kubrick-Filme dann so im Angebot. Und da würde ich dann auch mitgehen. Und das wäre bei mir Clockwork Orange.
Habe ich auch noch nicht gesehen.
Echt nicht?
Will ich aber auch nicht sehen.
Naja, okay, der ist hart. Der ist schon brutal.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde, der ist auf eine zeitlose Art und Weise, sagt der unheimlich viel über Gesellschaft und über ja die Funktionsweise von so hierarchischen Systemen aus. Und dazu kommt, dass er auch einfach völlig irre und abgefahren ist. Das ist auch noch so ein Punkt, was da mit Musik gemacht wird und so weiter.
Ja, ist ein Spitzenfilm auf jeden Fall. Das war für mich so ein bisschen so ein Analyse, also Filmanalyse, Erweckungserlebnis, weil so ein Kumpel von mir da mal eine Klausur drüber geschrieben hat und da halt die Szene, wie er ins Gefängnis kommt, analysiert hat und dann irgendwie so jeden Gegenstand, den er aus der Tasche holte, konnte er halt irgendwie filmisch einordnen in den Filmkontext. Und das war so das erste Mal, das war so Oberstufe noch, und das war so das erste Mal, wo ich dachte so, oh, okay, so funktioniert das. Also sowas zeigt ein Regisseur, an sowas denkt der alles.
Das ist interessant, was da alles so drinstecken kann. Ne? Da wären wir dann auch nachher bei Brücke, sind mir mittlerweile, nachdem ich den auch jetzt schon zum erneuten Male gesehen habe, sind mir da auch so ein paar Sachen aufgefallen, die eigentlich so Kleinigkeiten sind, wo man aber merkt, da hat sich jemand sehr lange, sehr intensiv Gedanken gemacht und Sachen so später nochmal aufgegriffen. Ne? Aber da kommen wir dann später zu.
Ja. Wie oft hast du den denn schon gesehen?
Also ich glaube jetzt als Vorbereitung so für unsere Sendung hier muss das 6. oder 7. Mal gewesen sein.
Wow. Ich habe nur wenige Filme so oft gesehen. Nicht schlecht.
Aber interessanterweise ich auch. Also,
ja. Aber der ist auch echt gut, ne? Aber gut, kommen wir später zu.
Genau, kommen wir später zu.
Ich habe hier die nächste Frage.
Alles klar.
Jetzt hast du den besten Film oder drei Lieblingsfilme vorgetragen. Welches ist denn deiner Meinung nach der schlechteste Film, den du gesehen hast?
Also da muss ich nicht so lange überlegen, weil es ist ein Regiepaar, was ich da so stellvertretend nennen würde. Und zwar sind das die Herren Friedberg und Seltzer.
Nein, noch nie gehört.
Nee, aber also die haben als Autoren noch, ich glaube, Scary Movie 1 bis 5 verbrochen.
Okay. Ja.
Und haben dann in Eigenregie solche Meisterwerke wie den Date Movie, den Fantastic Movie, den Disaster Movie, Meine Frau, die Spartaner und ich und derartigen Schund gemacht. Und also das ist wirklich, das sind ja diese Spoof-Comedies, die sich halt so aktuell bekannte Motive aus Blockbustern oder so Komödien aufgreifen und dann in Pipi-Kaka-Humor-Niveau durch den Kakao ziehen. Und also das unterbietet, finde ich, noch alles, was Adam Sandler in den letzten 5 Jahren gemacht hat, was die beiden Typen machen. Deswegen, ich nenne mal Meine Frau, die Spartaner und ich als den schlechtesten Film aller Zeiten.
Klingt gut, ja.
Okay. Und welchen Filmfehler entschuldigst du am ehesten?
Das ist schon wieder so eine Sache, also wenn ich jetzt gerade in meinem eigenen Podcast wäre, würden jetzt wahrscheinlich 2 Stunden Diskussionen darüber folgen. Also ich finde diesen Begriff Filmfehler schon total schwierig zu definieren.
Ja, normalerweise ist das ja sowas wie ein Mikro im Bild, Anschlussfehler oder Kamera in der Reflexion oder sowas. So. Wobei wir jetzt alle, also Paula, ich und auch damals Matthias, das wesentlich weiter interpretiert haben, den Begriff.
Ja, ich hatte nämlich auch so eine etwas weitere Interpretation des Ganzen im Kopf. Ich hatte so eher so daran gedacht, dass ja viele Leute das auch immer so, der Film hat total viele Fehler, wenn in ihren Augen sich zum Beispiel Figuren unsinnig verhalten oder so, ne? Und das finde ich immer unheimlich schwierig, weil das sehr, sehr subjektiv ist. Das ist das eine. Und dann ist auch immer die Frage, mit welchem Maß man misst, ne? Und also so, ich glaube, ich würde dann tatsächlich sagen, dass Filmfehler in, oder das, was ich so, was ihr jetzt gesagt habt, Mikros im Bild und so weiter, Das sind so Sachen, ich glaube, es kommt ja auch noch, wer ich nicht am wenigsten entschuldige, oder?
Ja.
Genau. Also, okay. Genau, das ist jetzt, was du am ehesten entschuldigst und dann kommt noch, was du am wenigsten.
Okay, weil am ehesten würde ich, glaube ich, dann tatsächlich in Häkchen unlogisches Verhalten von Figuren oder oder das, was allgemein so als Logikfehler bezeichnet wird, weil können wir vielleicht mal kurz eine kleine Empfehlung aussprechen. Ist, die Jungs von Nerd Talk haben jetzt ein neues Format aufgemacht und ich weiß nicht, ob ihr Nerd Talk hört, aber Lars ist ja Filmwissenschaftler von denen und die haben jetzt gerade eine Folge darüber gemacht, was ist eigentlich Filmwissenschaft, ne? Und da geht's auch eine ganze Weile drum, um dieses Thema, ja, was sind eigentlich Filmfehler? Gibt es das überhaupt? Und was ist Unlogik im Film? Und ich sehe das ziemlich ähnlich, weil es ist halt immer so eine Frage, was macht der Film überhaupt für ein Universum auf? Und nicht ist das verglichen mit unserer Realität alles logisch, sondern ist das in sich konsistent, ne? So sehe ich das immer. Und deswegen würde ich, glaube ich, sagen, also vielleicht erstmal das, was allgemein hin so als Logikfehler bezeichnet wird, weil in 90% der Fälle gehe ich damit gar nicht einher, dass das überhaupt ein Fehler in dem Sinne ist.
Okay.
No. Sagen wir Logikfehler.
Nächste Frage, Paula.
Welches Genre, Filmgenre schaust du denn am liebsten?
Das hat sich über die Zeit so ein bisschen gewandelt. Also ich würde sagen, so was so meine filmische Sozialisierung betrifft, war das auf jeden Fall... Sagt man das so?
Ja, sicher.
Ja gut, dann war das auf jeden Fall also so Science-Fiction mit Einschlag in Horrorrichtung, weil ich habe halt sehr viel prägende Erlebnisse mit der Alien-Reihe zum Beispiel und habe dann auch damals Event Horizon oder Cube sehr gemocht. Und
Event Horizon habe ich auch sehr gemocht, Cube fand ich so schlecht und zwar... Echt? Weil die ganzen Protagonisten solche Klischees sind. So, du siehst die erste Szene und weißt sofort, wer irgendwie überleben wird, wer sich noch irgendwie als der Psychopath entpuppt und alles. Das ist so.
Dann war vielleicht der Unterschied, dass du vorher schon wesentlich mehr Genrefilme gesehen hattest, als ich an dem Punkt, wo ich Cube gesehen habe. Weil der ist ja, glaube ich, auch so aus der zweiten Hälfte der 90er.
Ja.
Und wir haben den dann, oder es war so einer der ersten Filme in dieser Richtung, die ich gesehen hatte. Und ich habe auch große Angst davor, den wieder zu sehen, weil ich fand den früher unglaublich und habe den auch mehrfach gesehen, weil ja, es war einfach so diese Idee dahinter und ich war dann auch sehr empathisch mit dieser ganzen Situation, nicht mit den Figuren, sondern wie wäre das, in so einer Situation zu sein und fand das einfach unheimlich abgefahren und abgedreht, ne? Und das ist, ja, deswegen habe ich den ja damals mit wahrscheinlich 16 oder mit 15 irgendwie extrem gemocht und seitdem nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, wie es heute aussähe, weil, wie du schon sagst, selbst wenn ich mich dran erinnere, weiß ich, dass mit dem, was ich heute so filmisch kenne, dass da ein Klischee und eine beknackte, die Figur ist nur da, um den und den Plotpoint abzugrasen, Handlung an der nächsten hängt. Mal sehen, vielleicht gucke ich ihn irgendwie. Ich habe ihn letztens mal gebraucht für 1 Euro auf DVD gekauft. Mal sehen, wie. Naja, aber das hat sich so ein bisschen gewandelt und zwar ziemlich genau an dem Punkt, wo wir jetzt wieder bei David Lynch sind, das erste Mal was von David Lynch gesehen habe. Das war damals Lost Highway.
Ja,
und, geiler Film. Ja, auf jeden Fall. Und das würde man ja, glaube ich, so in dieses. Ja, in diese recht schwammige Genrebezeichnung des Mindgame-Movies heutzutage so einordnen, oder? Surrealer Film, Mindgame-Movie.
Ja, also, ja. Ja,
so. Und das sind, glaube ich, so die Filme, aus denen ich, was so emotionale Response und was so das Grübeln danach darüber betrifft, mittlerweile so am meisten ziehen kann. Deswegen würde ich sagen, also Science-Fiction ist mir immer noch wichtig. Wahrscheinlich ist es zwischen den Genres auch so ein Gleichstand, aber also diese Mindgame-Geschichten sind mir auch unheimlich wichtig geworden. Das wäre dann so meine Nummer 1 mittlerweile.
Und wer ist der beste Protagonist der Filmgeschichte?
Das ist der den gleichen Tag immer und immer wieder erlebt, bis er ein guter Mensch geworden ist.
Wie heißt der?
Bill fucking Murray.
Ja, wie heißt der im Film?
Phil Connors heißt er in Groundhog Day. Okay. Mhm. Und ja, das ist doch einfach vom absoluten Stinkstiefel, der aber trotzdem irgendwie noch so eine gewisse liebenswerte Ader hat, zum absolut tollen Typen. Das ist doch ein super Protagonist und auch ein Film, den man immer wieder gucken kann, finde ich.
Ja, klar, auf jeden Fall. Ich habe hier neulich den mit unserer Tochter geguckt, aber sie war noch zu jung. Sie fand die ganze Liebesgeschichte blöd.
Das ist ja auch mal, also ich kenne natürlich eure Tochter jetzt nicht, aber es ist ja ungewöhnlich.
Ja,
wie Daniel sagt, sie ist ja noch zu jung dafür.
Ja, sie ist noch zu jung dafür.
Na gut.
Das funktioniert in Frozen besser, ne?
Ja, ja.
Ja, in Frozen, du kennst ja doch gar nicht den Film. Also, ich möchte hier nochmal ein Plädoyer dafür aussprechen, dass das ein super Film ist. Und die Liebesgeschichte ist total tricky in Frozen, weswegen sie auch überhaupt keine zentrale Rolle hat.
Okay, also dann werde ich jetzt hier schwarz auf weiß ins gesamte Internet hinausschreien. Ich werde noch im Laufe dieses Jahres dir zuliebe diesen Film mal ansehen.
Das ist super. Also wir das ist haben ein Musical, den, gell?
Ja, aber wir haben den letztes Wochenende angeschaut und wenn nicht gerade zwei Freunde dabei gewesen wären, hätte ich, glaube ich, die ganze Zeit nur geheult.
Oh.
Ich musste mich echt arg zusammenreißen.
Ja, okay. Ich finde ihn halt einfach aus filmanalytischer Perspektive unglaublich stark, weil er so mit dem Klischee des Disney-Films spielt und das halt immer wieder bricht. So, er präsentiert die Erwartungshaltung, die du kennst aus tausend und einem Disney-Film und biegt dann genau in eine andere Richtung ab. Und das macht den Film einfach besonders.
Gut, das klingt aber halt auch ganz anders als vieles, was aus der Schmiede sonst so zu erwarten ist, ne?
Also er hat auch viele typische Disney-Tropes so, aber er geht halt sehr spielerisch damit um. Das finde ich das Schöne an dem Film.
Ja, das ist ja immer so eine Sache. Also wenn man das Gefühl hat, da sind so die Zeichen vorhanden, dass man eben diese Tropes vielleicht auch so ein bisschen anders verstehen soll oder dass der Film sich dieser auf eine andere Art bewusst ist, als einfach nur eine Checkliste abzuarbeiten, dann kann das ja durchaus sehr spannendes Ergebnis sein.
Ne? Ja, das und genau das macht er eigentlich. Also ich bin total begeistert von dem Film. Der kriegt von mir immer 5 von 5 Punkten.
Nicht 100 von 100.
100 von, ja, 100 würde er nicht kriegen auf uns.
Aber 98 bestimmt, ne?
Da müsste ich nochmal nachdenken. Das mache ich dann irgendwann, wenn wir den Film hier haben.
Na gut.
Alles klar.
Sollen wir mal weitermachen,
ja,
hier? Was ist der schlimmste Filmfehler deiner Meinung nach?
Der schlimmste Filmfehler? Ja, also ich würde sagen, das hängt natürlich auch noch so ein bisschen von der Zeit ab, in der der Film entstanden ist. Aber heutzutage glaube ich schon einfach nur ganz plump so technische Fehler, die vermeidbar sind. Weil man kann mittlerweile ja alles retuschieren und so weiter und per CGI wegmachen. Und wenn dann da tatsächlich noch irgendwo ein Mikro im Bild hängt oder im Hintergrund irgendjemand von der Crew zu sehen ist oder sowas, dann stört das zum einen, finde ich, die Illusion, die ja jeder Film so aufrechterhalten soll, sehr.
Ja.
Und zum anderen denke ich mir, im Produktionsprozess wird doch so oft darüber gegangen, wie kann das sein, dass man das nicht gesehen hat? Deswegen ganz einfache Antwort, einfach solche technischen Kleinigkeiten.
Ja. Und was verabscheust du in Filmen am meisten?
Da habe ich mir auch eine Weile drüber Gedanken gemacht, aber ich glaube, es läuft drauf hinaus, wenn Filme sehr, sehr unreflektiert und teilweise geht das dann ja auch schnell so in Richtung Propaganda oder Verherrlichung mit Gewaltdarstellung umgehen.
Mhm.
Weil, also das ist ja eine große Diskussion, das wird ja an vielen Orten geführt, ob Filme eine moralische Aufgabe haben.
Haben wir hier auch schon öfter diskutiert.
Ja, da habt ihr, glaube ich, auch beim Paten drüber gesprochen, ne? Ja, und ich finde halt schon, weil es ist ganz, also ich meine, man muss sich ja überlegen, also wir sind ja dann doch schon eher so die Filmgucker, die danach sich auch noch mit dem Film beschäftigen.
Ja.
Ich würde aber mal sagen, jetzt, das klingt immer so ein bisschen blöd, aber so der Normalo-Filmgucker, der schaut was und der bleibt ja eigentlich eher mit so einem Gefühl zurück, was er dazu hat. Denkt sich einfach nur, das war gut, das war schlecht und nimmt vielleicht eher so unterbewusst was daraus mit. Und wenn dann Filme, ja, so sehr, sehr unreflektiert, also Gewalt oder überhaupt, ja, das geht dann häufig auch in so Richtung Kriegsfilme oder Patriotismus oder all so diese Themen. Das stört mich dann doch schon sehr. Bei Gewaltdarstellung ist es aber auch immer ganz schwierig, weil das empfinden verschiedene Leute auch wieder sehr unterschiedlich, ob das nun verherrlichend ist oder nicht. Riesendiskussion zum Beispiel, die ich geführt habe, da geht es jetzt zwar nicht um Gewalt, aber da geht es um ein Lebensstil, den ich und ein Berufsmodell, was ich überhaupt nicht gutheißen kann. Ganz groß war ja Wolf of Wall Street letztes Jahr.
Mhm.
Und da finde ich zum Beispiel, dass Scorsese, der den gedreht hat, viel zu wenig eine Ebene einflechtet, die diesen Protagonisten halt in einer gewissen Weise hinterfragt oder sich zumindest minimal dazu positioniert. Ne? Ich meine, man sieht zwar, wie er dann abstürzt, so gegen Ende, so in 15 bis 20 Minuten in einem 3-Stunden-Film ist das dann reingestopft. Ne? Aber also ich hatte das Gefühl, dass der Film mir sagt, hier, guck mal, so kannst du auch enden. Geil, ne? Und das fand ich irgendwie nicht so prall.
Ja, aber das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Da können wir auch gerne nochmal drüber sprechen. Wir haben auch schon mal drüber geredet, weil ich sehe das ganz anders in dem Film, muss ich sagen. Aber das würde jetzt wirklich zu weit führen. So. Das ist,
genau, wir müssen die Fragenliste abarbeiten.
Genau, ich glaube, was Scorsese hat, sie hat einfach einen ganz anderen Plan mit dem Film. Da quatschen wir nochmal irgendwie über Twitter oder so drüber.
Ja, gerne, gerne.
Naja, wir werden das wahrscheinlich später ja auch nochmal aufnehmen, weil Gewaltdarstellung ja auch in unserem heutigen Film
auf jeden Fall. Ja, und genau, das machen wir einfach alles später, weil ich finde, der Film geht auf eine sehr, sehr interessante Art und Weise damit um.
Du bist dann, Paula, oder? Ja, ich glaube.
Was ist der beste Kriegsfilm?
Da nehme ich mal, also ich würde das ein bisschen aufteilen, weil, also Krieg, davon abgesehen, dass er generell unnötig ist, sich ja über die Zeit sehr verändert hat, würde ich, glaube ich, einen klassischen und einen modernen Kriegsfilm nennen. Mhm. Was den Klassiker betrifft, gehe ich mal so for the obvious choice, Apocalypse Now. Okay. Weil der Film, ich finde, der zeigt nicht nur das Grauen des Krieges, sondern der wird in der Betrachtung des Ganzen noch um einiges psychologischer, als das viele andere Filme tun. Und da darf es dann auch ruhig die noch viel längere Redux Edition sein. Ich hatte das Glück, den, obwohl er schon so alt ist, noch mal im Kino sehen zu können. Sogar als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Und das hat mich doch schon lange beschäftigt. Und also ich finde viele andere von den klassischen Kriegsfilmen auch so aus der Ära sehr gut. Also ich finde auch Platoon sehr gut. Und wie heißt er denn, der andere mit De Niro?
De Niro?
Deer Hunter. Okay. Die durch die Hölle gehen.
Mhm.
Ja, Full Metal Jacket ist auch sehr, sehr guter Film. Kubrick hatten wir ja vorhin schon. Aber dann nehme ich dann doch Apocalypse Now. Und was modernen Krieg betrifft, ist es, glaube ich, eine Wahl, mit der ich, also für die ich wahrscheinlich wesentlich weniger Zuspruch kriegen werde. Und zwar finde ich das von Catherine Bigelow, Ja, jetzt denkst du wahrscheinlich, dass ich Hurt Locker sage, oder?
Nee, ich freue mich nur über den Namen.
Okay. Und zwar Zero Dark Thirty, okay. den Film.
Den kenne ich gar nicht.
Ja, das war ein ganz interessantes Ding, weil als angekündigt wurde, dass die Jagd und quasi die Tötung von Osama Bin Laden verfilmt werden soll. Mhm. Da war das ungefähr so im Ansatz, so wie ich jetzt aktuell diesen American Sniper auffasse, dass ich mir denke, warum zum Teufel verfilmt man das? Mhm. Und dann habe ich aber von so ein paar Leuten, auf deren Filmgeschmack ich recht viel gebe, also nicht nur Gutes, sondern extrem Gutes darüber gehört. Vielleicht hat mich das auch ein bisschen beeinflusst, das weiß ich nicht. Liegt ja immer nah, wenn man schon viel Gutes gehört hat, dass man mit so einer gewissen Grundmeinung schon rangeht, aber ich finde, der Film macht sehr, sehr viel richtig. Also es geht ja eigentlich so ein bisschen darum, zu zeigen, dass das Krieg und Geheimdienstarbeit und so weiter heutzutage halt nicht mehr größtenteils so an der Front, sondern eher so an Computern, in Büros, per Drohne und so weiter geführt wird und zeichnet so ein bisschen den Agenten, der quasi diese Suche nach Osama Bin Laden so damals vom CIA angeführt hat, den haben sie halt im Film durch eine Frau ersetzt, die Jessica Chastain sehr, sehr gut spielt. Und ja, es geht eigentlich so darum, wie sie sich immer tiefer reinbeißt und immer mehr so ihre Menschlichkeit in dieser Suche aufgibt. Und am Ende gibt es eine ganz entscheidende Einstellung, ohne die der Film ganz anders nachwirken würde. Also, wenn ihr mal 3 Stunden Zeit habt, könnt ihr euch den ja mal anschauen.
Okay,
Oder ja, zweieinhalb, er ist sehr lang auf jeden Fall.
Okay, okay, den gucken wir dann an drei Abenden an oder so.
Ja, wir müssen immer früh ins Bett, weil wir stehen früh auf.
Ich sehe schon immer, wie du morgens um 7 die ersten Tweets raushaust.
Ja, und da sind wir schon oft eine Stunde wach, wa?
Das war bei mir, wenn der Wecker geklingelt hat, dann sehe ich gleich erstmal.
Ja, ja. Was ist denn das beste Filmzitat, deiner Meinung nach? Und jetzt halt Zitat im wörtlichen Sinne, also der beste Spruch aus einem Film.
Konnte ich mich auch wieder nicht so richtig entscheiden. Also es gibt natürlich aus einem Film, den ich auch unglaublich gut finde, wo ich auch fast überlegt habe, als ich den als den besten überhaupt nennen sollte, gibt es ein Zitat, das, also es gibt eigentlich, der Film ist voll von Zitaten. Eins wäre zum Beispiel, fuck it, let's go bowling. Aber
okay, da weiß ich schon, welcher Film es ist. Ja.
Ein anderes Zitat aus diesem Film finde ich so großartig, weil es eine der Kernfiguren des Films so perfekt auf den Punkt bringt. Und dieses Zitat lautet, you see this, Larry, this is what happens when you fuck a stranger in the ass.
The Big Lebowski.
Genau.
Ja, aber wann kommt dieser Spruch?
Das schreit Walter, als sie bei diesem Jungen waren, von dem sie
wo er das falsche Auto zerkloppt.
Genau, und er dann die Corvette des Nachbarn mit seinem Baseballschläger zertrümmert und in einer Tour diesen Satz schreit. Dann kommt der Nachbar raus, ist völlig verstört. Und danach kommt diese großartige Szene, weil der Nachbar ja diese Schrottkarre vom Dude dann noch weiter zermöbelt hat, wie alle drei mit ihrem Burger schweigend in diesem Auto fahren. Oh, es ist so köstlich.
Oh Mann, ich muss den mal wieder sehen, es ist zu lange her.
Ja,
oh, also der Film ist einfach nur genial. Das ist für mich der gute Laune-Film.
Ja, und es ist wahrscheinlich auch der beste von den Coen Brothers. Also, es ist da gibt es eine ganze Menge, die sehr, sehr gute Filme von ihnen, aber der gehört ganz nach oben, weil auf jeden Fall.
Sehe ich genauso. Also einige sind nah dran, aber das ist für mich, glaube ich, auch der Favorit. Und das wäre so das gute Laune-Zitat, wobei natürlich die Szene an sich auch schon ganz schön makaber ist, aber und dann gibt es noch ein Zitat, was für mich sehr, also es geht einem ja auch mal schlecht im Leben und irgendwie trifft dieses Zitat total diese Stimmung, in der man so ist, wenn man manchmal das Gefühl hat, man ist in so ein Loch gefallen. Und zwar ist das aus Old Boy, lache und die Welt lacht mit dir, weine und du weinst allein.
Oh.
Das ja.
Okay. Mi.
Ja. So, jetzt Stimmung wieder hoch.
Ja, das kommt jetzt.
Was ist der beste religiöse Film? Oder welcher?
Da ich kaum welche kenne, nämlich Der blutige Pfad Gottes.
Oh mein Gott.
Kennst du den, Paula?
Nee, aber Arnes ist der Einzige, den du kennst.
Ich weiß gar nicht so genau. Also was ist denn ein religiöser Film? Also
wir haben beide Das Leben des Brian gewählt. Und
ja gut, der ist natürlich auch großartig.
Und Matthias verzweifelte an der Frage und wählte dann irgendwann The Passion of the Christ. Aber ich glaube nicht so ganz ernst. Das ist dieser Mel Gibson-Film über Jesus letzte Tage oder so.
Ja, ich habe sowas, glaube ich, wirklich fast immer gemieden. Also Ich meine, was gibt's religiös? Es gibt hier diese Dan Brown-Verfilmung, ne?
Was gibt's?
Diese Dan Brown-Verfilmung gibt es da mit Tom Hanks, Sakrileg oder Illuminati. Weiß ich, in welchen beiden dieser Psychomönch ist, der sich immer selbst kasteit.
Naja, also wir hatten ja bei Children of Man sehr viel Christentum rausgearbeitet. Also das könnte man vielleicht auch da reinhauen. Und ich finde jetzt auch Brügge, werden wir nachher noch zukommen, ist auch schwimmt ja geradezu von christlichen Motiven, könnte man auch. Ne?
Ja, allerdings eher so die christlichen Motive, finde ich, die so eher so weiter unten und nicht da ganz oben sich abspielen, ne? Aber da bin ich auch gespannt, ob ihr da vielleicht auch, obwohl ich den Film schon so oft gesehen habe, Dinge erkannt habt, die mir noch nicht so aufgefallen sind. Also, Quatschantwort wäre jetzt natürlich Man of Steel, ne? Weil wer war eine bessere Jesus-Figur als Superman, als er aus dem Kryptonia-Raumschiff
in Man of Steel rausfällt. Ich hab den nicht gesehen, weil du weißt, ich halte nicht so viel von diesem Regisseur und habe mir geschworen, nie wieder einen Film von ihm zu gucken.
Ja, hast du den besten von ihm ausgelassen?
Ich dachte, der beste wäre 300 und den haben wir hier schon zerrissen.
Nee, ich würde, glaube ich, sogar sagen, von denen, die ich von ihm kenne, ist 300 mit Abstand der schwächste.
Ah, okay, das muss mal Tamino sagen, der ist ja so ein großer 300-Fan, nicht?
Oh, also Tamino, wir haben ja auch vor, uns mal privat zu treffen irgendwie in den nächsten Monaten und ich sehe schon kommen, dass ich da also mindestens einen Abend lang Man of Steel verteidigen werden muss. Ich weiß nicht, wenn ich aufsummiere, wie viele Stunden ich im Internet Kommentare gegen Taminos Man of Steel Gebäsche geschrieben habe, kommt wahrscheinlich was zusammen, da, wenn das Arbeitszeit wäre, würde ich da schon gut dran verdienen. Also, das Thema ist durch. Gut, aber ich nehme da blutige Fahrt Gottes, weil allein schon die Performance von Willem Dafoe in dem Film ist Gold wert.
Okay, und wer ist dein Lieblingsregisseur?
Lieblingsregisseur? Mhm. Ja, ganz klar David Lynch mittlerweile.
Okay, sehr gute Wahl.
Und welche ist deine Lieblingsschauspielerin?
Schauspielerin. Es gibt natürlich einige, die ich sehr gerne mag, aber in ihrer Wirkung unangefochten ist für mich Tilda Swinton.
Ja. Auch sehr gute Wahl. Ja, dann also, Lieblingsschauspieler.
Jetzt nächstes Mal die Stimmung drücken, weil leider nicht mehr unter uns.
Oh nein, ich weiß, wer es ist. Oh,
Philip Seymour Hoffman ist für mich schon seit Jahren unangefochten.
Nicht Leonard Nimoy.
Bitte?
Ich sagte nicht Leonard Nimoy, weil weit nicht mehr unter uns.
Ja, okay, das hätte natürlich auch sein können, aber der ist bei aller Großartigkeit, die er dieser Welt geliefert hat, für mich doch sehr auf den, was natürlich überhaupt nichts Negatives ist, auf den Spock festgelegt. Ne?
Komisch, ja.
Ja, Seymour Hoffman, der war für mich einfach eine Wucht mit einer Leinwandpräsenz, die ich so kaum ein zweites Mal gesehen habe.
Ja, der war sehr, sehr gut.
Es gibt aber so notable Mentions, ne? Die Zeit muss sein. Es gibt ein paar Leute, die momentan noch viel in so Nebenrollen stecken. Und das ist ja auch bei Hoffman am Anfang so gewesen, dass er eigentlich eher so in den kleineren Rollen war, von denen ich sehr viel halte und wo ich hoffe, dass die vielleicht in der Zukunft noch ein bisschen größer werden. Das ist einmal Ben Foster. Ich weiß nicht, ob der euch was sagt.
Den Namen, aber ich weiß jetzt gar nicht. Sag mal ein paar Rollen.
Zum Beispiel in diesem Spätwestern 310 to Yuma mit Russell Crowe und Christian Bale, glaube ich. Da hat er so ein Gangster aus so einer Gangsterbande gespielt. Oder in diesem 30 Days of Night Vampir-Horrorfilm.
Nein, aber hört's gut an.
Ja, und ich glaube in Pandorum auch. Auch so ein Space-Horror-Ding. Und dann ebenfalls ein Ben, aber Ben Mendelsohn. Der hat in Killing Them Softly mit Brad Pitt zum Beispiel mitgespielt. Oder wird jetzt auch in dem Regiedebüt von Ryan Gosling, was nächsten Monat ins Kino kommt, Lost River, wird er auch eine Rolle haben.
Das ist nicht das Regiedebüt, was Ryan Gosling hat schon mal einen Film gemacht, meine ich, oder? Ich habe da mal was gelesen. Ich glaube, es ist der zweite von Gosling.
Ja, okay. Ich dachte nur aus News, dass ich da von Debüt was gelesen hätte.
Vielleicht irre ich mich auch, aber ich meine da mal was. Ich glaube nicht, dass der erste Film ziemlich schlecht sein soll von ihm. Aber vielleicht irre ich mich auch. Oder ich habe über den gehört und der war schon irgendwie letztes Jahr auf Festivals oder so.
Ja, das war er. Der war in Cannes und wurde da sehr gespalten aufgenommen.
Ah, okay.
Ja.
Dann kann es sein, dass ich den verwechsle.
Gut, also Ben Foster und Ben Mendelsohn mal, wenn er den Namen mal liest, dann leider haben die auch sehr kleine Rollen bis jetzt nur, aber sind auch sehr, sehr ausdrucksstarke Typen beides.
Okay, ja. Gut. Die nächste Frage. Welcher Film hat die besten Special Effects?
Da gehe ich mal auf eine Antwort, mit der man, glaube ich, überhaupt nicht rechnen könnte, weil bei besten Special Effects ist man ja schnell dazu verleitet, so große, riesige CGI-Arien oder irgendwelche Effektspektakel aus früheren Tagen, die unheimlich gut handwerklich umgesetzt sind. Aber ich finde, die besten Effekte hat ein unheimlich kleiner Film von vor 2 Jahren aus Frankreich namens Der Geschmack von Rost und Knochen.
Okay.
Das habe ich schon nie gehört.
Es ist ein sehr, sehr schweres Drama. Und zwar, warum die Effekte so toll sind, weil es seit Jahren das erste Mal wieder war, dass ich einen Film geguckt habe und da passiert was, wo man eindeutig weiß, dass es Special Effects sein müssen. Mhm. Marion Cotillard spielt die Hauptrolle. Es geht los, da ist sie in so einem Aquarium, so eine Waltrainerin, die so Shows macht, ne? Und dann fällt sie ein Orca an und sie verliert beide Unterschenkel. Und den Rest des Films spielt sie halt mit amputierten Beinen, ne?
Ja.
Und ich habe den Film die ganze Zeit gesehen und habe mir gedacht, wie zum Teufel haben die das gemacht? Und es sah so unfassbar echt aus, dass ich dachte mir, es kann ja nur, ich habe dann gerätselt, setzen sie sie genau so, dass sie da irgendwie so wie früher die Beine verstecken oder das kann doch nicht mit dem Computer sein. Und dann habe ich mir dieses Making-of angeguckt und habe gesehen, wie sie mit Greenscreen-Strümpfen diesen Film gedreht hat und ihren ganzen Körper so bewegt hat, als ob sie tatsächlich halt Unterschenkel amputiert ist und war einfach nur beeindruckt und habe mir gedacht, nix gegen unglaubliche Effektspektakel, nix gegen großartige CGI in modernen Actionfilmen, aber da war ich mal wieder so richtig glücklich, dass es den Computer gibt und dass der für Effekte genutzt wird. Ne? Also es war echt beeindruckend.
Ja, gute Wahl.
Ja, bevor ich mich gleich mal kurz auf die Toilette verabschiede, frage ich noch, was ist denn die beste Filmmusik?
Bin ich auch im Draw. Also klassischer Soundtrack, der mir eigentlich kaum mal aus dem Ohr rausgeht, ist der von Taxi Driver, von Bernard Herrmann. Das ist ja so ein jazziges, sehr melancholisches Ding. Ich finde den Film auch unheimlich gut und den Soundtrack eben auch. Und ich stehe, was das betrifft, nicht so auf die pompöse Musik, sondern eher so passive, funktionale Musik und auch so mit Hang zum Melancholischen. Deswegen, also ich würde sagen, so mein Lieblingskomponist, was so aktuelle Filmmusik betrifft, ist Max Richter. Keine Ahnung, ob ihr den kennt. Macht immer so...
Nicht wirklich.
Okay. Macht immer so eher so pianolastige, teilweise streicherlastige, mit so leicht elektronischen Einflüssen. Und in einem sehr schönen Liebesfilm namens Perfect Sense mit Ewan McGregor und Eva Green hat er auch den Score gemacht. Und den habe ich, glaube ich, nachdem ich den Film gesehen habe, mir direkt besorgt und ein Jahr auf dem MP3-Player gehört oder so. Ist einfach nur so Piano-Kammermusik, ne? Aber unheimlich schön.
Das klingt gut.
Mhm. Ja, den Film kann ich auch sehr empfehlen.
Ja, ich habe gerade überlegt, ob ich den schon mal gesehen habe irgendwie. Aber.
Bist du dir nicht sicher? Oder?
Ich bin mir nicht sicher, nee.
Okay, die Menschen verlieren nach und nach ihre Sinne. Durch eine nicht weiter definierte Krankheit, Seuche oder wie auch immer. Und die beiden lieben sich und finden sich dann kurz bevor es zu spät ist. Jetzt habe ich ihn gespoilert.
Ja, genau. Nee, aber ich glaube, den kenne ich nicht. Vielleicht dann gucke ich den mal eventuell mir an.
Also man muss sich auch drauf gefasst machen, sehr, sehr feuchte Augen zu bekommen, spätestens gegen Ende.
Na gut, da bin ich halt auch leider ziemlich empfindlich, was das angeht.
Also wenn Filme die richtigen Schalter umlegen, schließe ich mich da auch nicht aus. Und bei dem Film war das schon recht stark. Vielleicht ist er auch einfach nur kitschig und hat mich im falschen Moment erwischt. Das weiß ich nicht, aber nee, schönes Ding. Vor allem auch durch die Musik. Es ist, merke ich eh, wenn die Filmmusik mir gut gefällt, dass es auch den Film direkt aufwertet, weil das die Stimmung so auf mich übergreift. Ne? Ja,
natürlich. So, nochmal ein Thema wechseln. Guckst du Filme auch mal als Nebenbeschäftigung? Oder eher nicht? Konzentrierst du dich eher voll drauf?
Niemals. Also ich habe letztens das erste Mal, glaube ich, überhaupt einen Film nebenbei angemacht. Da musste ich das ganze Wochenende durch so eine Präsentation für die Arbeit fertig machen, weil ich mich da im Timing mal wieder leicht verschätzt hatte. Und habe dann so im Hintergrund so Sachen, die ich kenne und schätze und die mir das Ganze so ein bisschen versüßen konnten. In dem Fall war das Big Lebowski. Den habe ich dann mal nebenbei geguckt und habe dann wenigstens noch gelacht, während ich meine Slides da zusammengeklickt habe.
Okay.
Aber sonst eigentlich nie. Also ich kann ganz, ganz schwierig nur zwei Sachen gleichzeitig machen. Und ich habe das Gefühl, wenn ich, also dann würde ich lieber, wenn ich so eine Untermalung brauche, höre ich dann lieber Musik, weil da merke ich, wenn ich mich nicht drauf konzentriere, sonst ärgere ich mich immer, dass ich was verpasst habe. Und dann kann ich es auch ganz lassen eigentlich.
Ja, ich meine, wenn man Filme nebenbei gucken möchte oder kann, dann muss man halt auch irgendwie multitaskingfähig sein. Oder
das ist genau, also, oder kein Problem, sage ich nicht.
Ja, könnte ich halt auch nicht.
Ich mache das rund um die Uhr. Also bei mir läuft häufiger noch Serien, aber so mache ich sehr oft.
Bei Serien ist das sogar noch ein bisschen was anderes. Weil ich finde, Serien haben so viel Zeit, dass es nicht so schlimm ist, wenn du mal ein, zwei Minuten jetzt nicht unbedingt was mitgekriegt hast.
Mhm.
Da habe ich das auch schon das eine oder andere Mal gemacht. Also häufig dann auch so reine Berieselungsserien, so Sitcoms, Big Bang Theory Richtung, ne? Aber
ja, nee, aber ich mach das auch mit Filmen. Ich bin, okay. Gucke halt einfach dann immer.
Das stimmt.
Nicht schlecht.
Das stimmt, das kann Paula bestätigen. Und welche Rolle würdest du denn gerne spielen, Arne?
Ich muss mal einmal kurz zwischenhaken.
Ach so. Mhm.
Die tollste Frage habt ihr, glaube ich, irgendwie übersprungen oder es gibt sie nicht mehr.
Welche denn?
Welches ist der dramatischste Filmtod?
Oh, haben wir vergessen?
Nein. Die kommt noch, oder?
Also in eurem
Doch, nein, wir sind okay. Was ist der dramatischste Filmtod?
Der dramatischste Filmtod überhaupt ist auf YouTube unter dem Namen Worst Dead Scene Ever zu sehen. Kommt aus dem türkischen Film Karate Çıkış und ist einfach nicht in Worte zu fassen. Ich nehme an, ihr kennt das beide, wenn nicht.
Also ich kenne es auf jeden Fall und ich wette, ich habe es dir schon mal vorgespielt.
Ja, was passiert da? Erzähl mal.
Also der Film heißt quasi übersetzt Karate Girl. Und dann, ja, von Karate gibt es aber eigentlich nicht viel zu sehen, weil da ist ein Mann mit einem wunderhübschen Bart und wunderhübschen Klamotten. Der Film ist aus den 70ern, ne? Und dann kommt das Karate Girl und choppt ihm einmal so einen Schlag und dann liegt er auf dem Bett. Ja. Und dann erschießt sie ihn. Und ich glaube, sie schießt dreimal, ne? Drei oder viermal. Und jedes Mal setzt so eine völlig übersteuerte, mega dramatische Musik ein. Er reißt in Zeitlupe die Augen auf und brüllt und schmeißt sich durch dieses Zimmer. Und insgesamt stirbt er halt anderthalb Minuten. Und sie schießt viermal auf ihn und er brüllt immer wieder neu.
Immer so 20 Sekunden schreit er nach ihrem Schuss. Das ist einfach absurd.
Das klingt sehr dramatisch auf jeden Fall.
Ich werde es jedenfalls verlinken.
Äußerst dramatisch. Ja, ernsthaft hat mich, glaube ich, in Alien 2 der Tod von Vasquez im Lüftungsschacht als Kind sehr mitgenommen, weil ich auch viel zu jung war, um Alien 2 zu sehen.
Und Vasquez, als Kind.
Vasquez war so, ich fand die damals schon so cool, weil das so eine, irgendwie, die hat den ganzen Typen so Zunder gegeben, ne?
Ah, die ist mit dem Typen, mit diesem anderen GI zusammenstirbt die, genau. Und meint noch so zum Schluss, du bleibst trotzdem mal Arschloch oder sowas und zündet dann die Bombe, oder?
Ja, sie bringt noch einen One-Liner, aber ich fand die Situation einfach so heftig und das hat mich total mitgenommen, dass es keinen Ausweg mehr gab, als dann so diesen Weg zu wählen.
Ja, okay. Ich habe den euch gesehen und war wieder total begeistert.
Verständlicherweise.
Ich bin dran. Genau. Zurück zur alten Frage. Welche Rolle würdest du gerne spielen?
Ich glaube, ich wäre gern Steve Zissou.
Wer ist denn das?
Weil erstmal, das ist schon wieder auch. Bill fucking Murray. Und zum anderen wäre ich dann auch in der Wes Anderson-Welt, von der ich vorhin schon geschwärmt habe. Und ich würde es schaffen, mir einen lebenslangen Traum zu erfüllen.
Wer wäre?
Den Leopardenhai in den Weltmeeren zu finden.
Aha.
Also es ist aus dem, auf Deutsch heißt er die Tiefseetaucher. Okay. Das war der Wes Anderson-Film vor Fantastic Mr. Fox. Und Steve Zissou ist halt so ein alter Seebär, der früher mal ganz tolle maritime Forschung gemacht hat und mittlerweile von der Fachwelt nur noch belächelt wird, weil er die Illusion hat, irgendwann den Leopardenhai mal zu finden.
Wir haben den zusammen im Freilichtkino gesehen in Aachen.
Tatsächlich.
Mhm. Naja. was ist dein Lieblings-Disney-Film, Arne?
Also da ich mich mit den neueren gar nicht mehr so auskenne und auch generell ja unter der Gefahr, jetzt vielleicht als herzloser Klumpen von den Hörern abgestempelt zu werden, auch überhaupt gar nicht so Disney-affin bin.
Das heißt, du hasst alle Disney-Filme und deswegen gibt's keinen Lieblings-Disney-Film.
Nein. Ich erinnere mich an meine Kindheit zurück und erinnere mich, wie cool Baloo der Bär war und sage das Dschungelbuch.
Oh, ja, das ist gute Wahl.
Das ist eine gute Wahl, ja, genau. was ist denn dein Lieblingssportfilm?
Nächstes Genre, zu dem ich überhaupt nicht so sehr affin bin. Ja,
deswegen haben wir es hier reingepackt, weil die Grenzfälle wollen wir natürlich wissen.
Ich lege das Genre jetzt mal sehr frei aus, berufe mich darauf, 50% von Enough Dog zu sein und nehme Running Man.
Okay.
Und welches Gefährt aus einem Film würdest du gerne fahren oder fliegen?
Da es ja nur noch 4 Monate dauert, bis das mit den Hoverboards geht, würde ich das jetzt nicht mehr als großen Traum, weil es sich bald erfüllt, nehmen. Also lasse ich mir eine schöne Frisur wachsen, ziehe eine Lederjacke an und fahre im Super Pursuit Mode in Kit durch die Gegend. Und wenn mir jemand im Weg steht, aktiviere ich den Turbo Boost und springe über ihn rüber.
Ja, sehr geil.
Wenn es dir mal schlecht geht, ja, was ja hoffentlich selten vorkommt, welchen Film guckst du denn dann?
Es ist ja indirekt vorhin schon beantwortet worden. Dann bin ich sofort an meinem Regal, ziehe die Big Lebowski Blu-ray raus und gehe ein bisschen bowlen mit Walter, Donnie und dem Dude.
Yeah. Gut, mir gebührt dann die Ehre, die letzte Frage in unserem Bogen zu stellen, nämlich, welchen Film mochtest du als Teenager, für den du dich heute schämst?
Ja, ich bin auch sehr gespannt, weil das ist eine der Fragen, die ich im Vorfeld nicht mehr gelesen habe und habe auf Anhieb überhaupt keine Ahnung.
Bayham.
Ich mochte, glaube ich, als ich damals im Kino war, ich war sogar im Kino für den Film, das kann man schon mal festhalten, ein Schweinchen namens Babe gern.
Oh. Ist es wirklich so ein schlechter Film, dass man sich dafür schämen muss?
Ja, das weiß ich ja nicht. Also ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen, aber ansonsten fällt mir da eigentlich relativ wenig ein. Wieso?
Ja, aber wie heißt der im Englischen? Das ist wahrscheinlich wieder so eine deutsche Synchronisationsgeschichte.
Little Pig Called Babe.
Echt?
Oh. Okay, so jetzt das fällt aber passen. Stark aus dem deutschen Verleihmuster raus. Einfach nur übersetzen.
Das werde ich nochmal recherchieren, wie der genaue Titel
heraus. Ich grübele noch ganz kurz. Was habt ihr denn da geantwortet? Um immer so ein bisschen
Bei mir war es Braveheart. Ich war so als Teenager ein riesen Braveheart-Fan und muss heute eingestehen, dass er nicht ganz die Tiefe hat, die ich damals in ihn hineingelegt habe.
Was hatte ich denn?
Du hattest die Bourne-Identität. Wobei das so ein bisschen geschummelt ist, weil der ist nicht aus deinem Teenager, ja. Musst du nochmal drüber nachdenken. So. Wobei ich habe auch so manche Antworten von mir entdeckt, wo ich nochmal drüber nachdenken muss.
Ja. Also mir fällt da wirklich nichts ein. Dann nehmen wir jetzt erstmal den Film und um das irgendwann zu revidieren oder zu bekräftigen, gucke ich ihn mir in den nächsten 15 Jahren nochmal an und
im Zweifel kannst du wie Matthias so einen Tweet schreiben, den ich dann einbette, um deine Antworten zu überarbeiten.
Okay, dann mache ich mir da nochmal, weil da fängt mir jetzt wirklich nichts ein.
Okay, gut. In dem Sinne fangen wir mal an.
Okay, ich hoffe, ich war nicht zu ausladend für euren Frage.
Ach, Quatsch.
Na super.
At the same time as trying to lead a good life, I have to reconcile myself with the fact that yes, I have killed people. Not many people. Most of them are not very nice people. Apart from one person.
Who's that?
This fella, Danny Alaban's brother. He's just trying to protect his brother. Like you or I would. Just a lollipop man. He came at me with a bottle. What are you going to do? Shot him down.
In my book, though. Sorry. Someone comes at you with a bottle. That is a deadly weapon. He's got to take the consequences.
I know that in my heart. I also know that he's just trying to protect his brother, you know.
I know. But a bottle, that can kill you. It's a case of it's you or him. If he come at you with his bare hands, that'd be different. And that wouldn't have been fair.
Well, technically, your bare hands can kill somebody, too. They can be deadly weapons, too. I mean, what if you knew karate, say?
You said he was a lollipop man.
He was a lollipop man.
What's a lollipop man doing knowing fucking karate?
I'm just saying.
How old is he?
About 50.
Well, what's a 50-year-old lollipop man doing knowing fucking karate? What was he, a Chinese lollipop man? Jesus, Ken. I'm trying to talk about...
I know what you're trying to talk about.
I killed a little boy. You keep bringing up a fucking lollipop, man.
You didn't mean to kill a little boy.
I know I didn't mean to. But because of the choices I made and the course that I put into action, a little boy isn't here anymore. And he'll never be here again. I mean here in the world, not here in Belgium. Well, he'll never be here in Belgium either, will he? I mean, he might have wanted to come here when he got older. I don't know why. And that's all because of me. He's dead because of me. And I'm trying to get my head around it, but I can't. I will always have killed that little boy. That ain't ever going away. Ever. Unless... maybe I go away.
Fun Facts über den Mähnenwolf. Als Lebensraum bevorzugt der Mähnenwolf hohe Grasgebiete, Buschländer, Cerrado und parkähnliche Landschaften sowie feuchte, teilweise saisonal überschwemmte Grasgebiete.
Oh, Daniel.
Arne, du hast uns einen Film mitgebracht.
Richtig.
Und zwar Brügge sehen und sterben im Original in Bruges.
In Bruges.
Und dann sag uns doch mal, warum du uns den mitgebracht hast.
Also, ich fange mal an damit, dass das ein Film ist, den ich auf jeden Fall zu meinen Lieblingsfilmen zählen würde. Und als wir dann letztens so in Kontakt gekommen sind und drüber geredet haben, doch mal was zusammen zu machen, hatte ich irgendwie das Gefühl, ich weiß auch nicht warum, so ganz aus dem Bauch raus, der Film passt zum Spätfilm.
Oh.
Hm. Ja. Und
das stimmt.
Ja, das war dann einfach so, ich hatte eh schon so das Gefühl, das ist ein Film, über den ich gern mal ausgiebiger sprechen wollte.
Ja.
Aber was ich bei mir selbst so geplant habe im Podcast, ist auch schon wieder auf eine Weile hin so, ja, nicht mehr oder weniger gesetzt, ne? Ihr kennt das ja. Und ich glaube, dass das vielleicht nicht unbedingt so der Film ist, den ich jetzt in nächster Zeit bei mir selbst so besprechen würde. Und dann dachte ich mir, nehmen wir den noch einfach. Aber es war mehr so aus dem Bauch raus einfach.
Ach, es war eine gute Entscheidung aus dem Bauch raus.
Mhm. Da bin ich ja schon mal
ja
froh.
Ja, damit wäre nämlich auch meine obligatorische Frage an dich, Paula. Wie fandst du den denn?
Also ich bin ja so glücklich, dass ich den nochmal gesehen habe. Weil, ich glaube, er hat den im Kino gesehen und da weiß ich noch, dass ich den auch schon gut fand. Aber irgendwie habe ich den wieder so vergessen. Und der ist ziemlich cool, der Film. Auf mehreren Ebenen.
Und dann komme ich hier mal als Advocatus Diaboli. ich finde ihn auch ziemlich gut. Aber nicht, also werden wir nachher nochmal in den Bewertungen schauen. Aber ich glaube, ich bin da so ein Ticken unter euch. So, keine Ahnung, bei unserer Skala schon so im 80er-Bereich. Aber so nach ganz oben fehlt mir dann noch was. Und das werde ich das sage ich jetzt im Laufe der Besprechung. Ich kann es auch jetzt schon sagen. Und so. Ich finde, er ist relativ konventionell gefilmt. Er verlässt sich in seiner Bildsprache sehr auf diese eindrucksvolle Kulisse von Brügge und macht nicht viel wirklich kreative Kameraarbeit. Das kann ich auch im Zuge unserer Analyse nochmal unterlegen. Ist auch jetzt nicht sonderlich verwunderlich, denn da komme ich gleich mal zu den Eckdaten. Der Film stammt aus dem Jahr 2008 und stammt von Martin McDonagh. Und der gute Mann ist vor allem Theaterregisseur und hat da schon einen sehr großen Namen sich gemacht in Großbritannien. Und In Bruges war sein Debüt-Langfilm und danach hat er auch, soweit ich das gesehen habe, nur noch einen gemacht im Jahr 2012, Seven Psychopaths. Und die Besetzung sind Colin Farrell als Ray, Ralph Fiennes als Harry, Brandon Gleeson als Ken und Clémence Poesie als Chloe. Man könnte also auch sagen, der Film ist Harry Potter und das Geheimnis von Brügge. Denn wir spielen also Voldemort, Mad-Eye Moody und wie heißt sie? Fleur de la Cour mit. Und das Budget des Films...
Darf ich mal kurz zwischenhaken? Also Chloe spielt auch in Harry Potter mit, oder?
Genau.
Weil ich kenne keinen davon.
Genau, sie spielt, sie hat so eine, vierten Film und in den letzten beiden spielt sie mit. Sie ist so eine französische Zauberin, die da mal als Austauschschülerin ist und dann später einen der Weasley-Brüder heiratet.
Ist der vierte sogar der von Alfonso Cuarón ist?
Nee, das ist der dritte.
Ach so, gut. Ich muss nämlich irgendwie mich mal davon überzeugen lassen, mir die Harry-Potter-Reihe mal anzusehen.
Ja, sie sind halt nicht so wirklich gut. Die Bücher sind sehr, sehr gut und die Filme sind halt wirklich Fanservice für die Bücher. Von daher, die Filme nur zu... Also, ja, Das ist halt auch sogar bei dem Cuarón-Film das große Problem, dass du die Filme eigentlich kaum verstehst, wenn du die Bücher nicht gelesen hast, weil die einfach für die Leser, für dieses Millionenpublikum an Lesern gemacht wurden, diese Filme, dass sie halt diese Bücher in Bilder kriegen. So. Und das ist okay. Das ganz große Problem an den Harry Potter-Filmen.
Weil ich hätte nämlich jetzt gedacht, weil ich sie so toll finde in dem Film, aber von irgendwo sonst kenne, dass das ja vielleicht, wenn sie da eine etwas größere Rolle hätte, mal ein Grund wäre. Nee,
sie ist relativ klein, die Rolle. Und was mich beeindruckt hat, sie ist doch ziemlich anders auch so. Sie ist eine sehr arrogante, also so Klischee-Französin halt irgendwie. Also und sie ist auch so, vom Make-up wirkt sie ganz anders.
Okay.
Also wegen ihr würde ich den Film dann nicht angucken, ne?
Sie hat eine eher kleine Rolle, wirklich.
Gut, nach wie vor keine Gründe für mich, Harry Potter zu sehen. Ich habe den ersten Mal halb gesehen und das hat mir irgendwie gereicht.
Ja, vor allen Dingen die ersten beiden sind halt echt nicht so.
Du kannst Filme knappe. Halb anschauen, das finde ich jetzt wieder interessant.
Ja, das hatte aber damals ganz praktikable Gründe. Es gab hier, also was heißt hier, jetzt wohne ich ja in Hannover, damals habe ich noch in Braunschweig gewohnt. Und da gab es so die Mainstream-Disco, wo mit 16, 17 alle hin sind. Und ich fand es da immer ganz fürchterlich, aber wurde halt trotzdem ab und zu damit hingeschliffen. Und was aber der Vorteil des Ganzen war, dass wenn man auf dieses ganze Treiben keinen Bock hatte, dass die Disco halt auch ein Kino hatte. Und wenn ich damit hingeschleppt wurde, dann habe ich meistens den Trubel so anderthalb Stunden mit guter Miene zum bösen Spiel mitgemacht und habe mich dann ins Kino abgeseilt. Und Harry Potter war einer der Filme, die ich so doof fand, dass ich das Kino wieder verlassen habe und wieder in die Disco reingegangen bin. Von daher.
Das finde ich krass, weil, also, ich muss Filme schon immer bis zum Ende gucken. Also, die allermeisten, weil ich dann immer denke, da muss doch noch was kommen.
Geht mir ähnlich. Ja. Ich würde sagen, in den letzten Jahren habe ich vielleicht ein, zwei Mal was ganz Unerträgliches abgebrochen, aber eigentlich sitze ich das auch mit aus.
Ja. So schlecht.
Wir schweifen ab. Ich wollte nämlich noch sagen, dass das Budget von dem Film bei 15 Millionen Euro lag, also für unsere heutige Zeit ziemlich niedrig. Und dass das Genre, also noch nicht ganz, ganz niedrig, aber schon ein Independent-Film in dem Sinne. Das Genre liegt irgendwo zwischen Gangsterfilm, Draghi-Komödie und schwarzer Komödie. Ich habe auch gehört, Subgenre British Gangsterfilm. Der nochmal so durch eigene Tropes auffällt. Willst du die Handlung in 5 Sätzen sagen, Paul, oder wollen wir das dem Arne überlassen?
Das darf der Arne machen.
Oh, das darf der Arne machen, ja, dann wird er das mal versuchen.
Die Handlung in 5 Sätzen.
Ich habe ja schon mitbekommen, dass diese Sätze unter Umständen sehr, sehr lang sein dürfen. Gut, dann fangen wir mal an. Die zwei Auftragskiller Ray und Ken kommen mit dem Zug in der belgischen Stadt Brügge an, buchen sich in dem von ihrem Auftraggeber für sie ausgesuchten Hotel ein und vertreiben die ersten 2 Tage ihres Aufenthalts damit, Sightseeing zu betreiben, was jedoch bei den beiden für gemischte Gefühle sorgt.
Komm, das hast du doch vorbereitet.
Nee.
Komm, das liest du doch gerade an.
Nee, wenn wir den Videochat hätten, würde ich jetzt, ja, das würde euch natürlich auch sehr viel sagen, dass ich euch die Hände hochhalte. Das
würde mich nicht überzeugen.
Das ist bestimmt ein Teleprompter.
auch schon alles gespoilt, ne?
Ja, wir spoilen hier.
Gut, sonst würde das ja auch wenig Sinn machen. Gut, dann zweiter Satz.
Ich finde es total lustig, dass es anscheinend jeder ernst zu nehmen scheint, aber die Handlung in 5 Sätzen ist nur so ein Wort. Ja?
Okay, aber ich habe irgendwie in der ersten oder zweiten Folge, die ich von euch gehört habe, da habt ihr noch so, wahrscheinlich dann auch als Spaß, so ganz penibel mitgezählt.
Ja, wir haben 2, 3 Mal relativ negative Kommentare diesbezüglich bekommen, dass wir zu ausufernd die Handlung machen. Und übrigens, wenn ich hier mal als Moderator wieder einhaken kann, das artet gerade auch wieder aus. Wir sind abgeschwiffen. Bitte, die Handlung, 2. Satz.
Okay, jetzt, ich komme immer mit Namen durcheinander. Ray ist Colin Farrell.
Genau.
Ne? Ja, Ray hat bei seinem letzten und gleichzeitig ersten Auftrag einen Priester erlegen wollen, und dabei, ohne es zu merken, ohne es zu sehen, leider einen kleinen Jungen mit erschossen, leidet deswegen unter starken Schuldgefühlen bis hin zur Depression und möchte sich umbringen. Ken bekommt währenddessen hinter Rays Rücken von ihrem Auftraggeber Harry den Auftrag, aufgrund des getöteten Jungen Ray aus der Welt zu schaffen. Da jedoch Ken erkennt, dass in Ray das Potenzial liegt, sich zu bessern und vielleicht aus seinem Leben doch noch etwas Sinnvolles zu machen, beschließt er, ihn nicht zu töten, woraufhin Harry aus Wut ebenfalls nach Brügge reist.
Ich musste nur gerade an Harry in Wut denken, mir das Telefon zu drüber.
Ja, Harry.
Harry,
he swears a lot.
Was sagt seine Frau? Harry, it's just an object. You're just an object!
You gotta stick to your principles.
Yeah.
In der jetzt bin ich ja schon beim fünften Satz. Ich nehme es jetzt ganz genau. Ken versucht, Ray aus Brügge zu schaffen, der jedoch aufgrund einer Schlägerei am Vorabend von der Polizei im Zug verhaftet wird, nach Brügge zurückgebracht wird, dort auf Harry und Ken trifft und in einer finalen Konfrontation von Harry angeschossen wird, der jedoch in Spiegelung der ersten Anschlagsszene einen kleinwüchsigen Mann erschießt, ihn für ein Kind hält und sich daher selbst richtet. So.
Klingt als überhaupt nicht witzig.
Nee, gar nicht.
Das ist dann wirklich die Stärke des Films, dass er es schafft, so einen dramatischen Stoff dann doch mit sehr viel Humor zu unterlegen. Ich komme zur Produktion. Da habe ich relativ wenig rausgefunden. Das Spannendste war noch, dass McDonald selbst in Brügge war, irgendwann mal im Urlaub, und die beiden Positionen von Ken und Ray selbst in sich gespürt hat.
Oh mein Gott.
Er fand Brügge unheimlich schön und zugleich richtig langweilig. Und diese beiden widerspaltenden Gefühle hat er dann halt zum Anlass genommen, dieses Drehbuch zu schreiben. Also er hatte zuerst diese Positionen und die daraus entstehenden Dialoge und hat darauf aufbauend dann sich erst überlegt, okay, auf welcher Basis denn überhaupt jetzt diese beiden Charaktere, der eine mag Brügge, der andere nicht, hierher geraten. Und die anderen Fakten sind schnell erzählt. Er hatte irgendwie die Hauptrollen gar nicht irgendwie speziell im Sinn. Er hatte sie ursprünglich als Londoner geschrieben, und erst als dann Cleason und Pharrell im Casting so überzeugten, hat er das Drehbuch nochmal umgeschrieben, dass sie halt zu Iren wurden.
Achso, weil die beiden Schauspieler sind. Ja.
Genau, die beiden Schauspieler sind Iren. Und der letzte Fakt, den ich rausgefunden habe, ist, dass der Film bis in den März gedreht wurde und Brügge extra dafür die Weihnachtsdeko hat hängen lassen, bis in den März hinein. dass dann irgendwie sogar der Bürgermeister dann noch eine große Ankündigung an die Bevölkerung abgegeben hat, warum sie sich jetzt mit den ganzen Girlanden noch 3 Monate rumschlagen müssen.
Hätte keinen Bock drauf gehabt.
Hast du noch irgendwie was rausgefunden, Arne?
Also das Erste, was du jetzt erzählt hast, das hatte ich auch in einem Interview mit ihm dann noch gehört. Mhm. Und da kann ich vielleicht eine kleine Geschichte zu erzählen. Das ist nämlich ganz witzig. Ich bin nämlich ja in so einem spontanen Anflug, ich glaube genau auf den Tag vor 2 Jahren am 1. Mai Wochenende, auch mit meiner Freundin in so einem Kurzurlaub mal nach Brügge gefahren.
Mhm.
Und zwar einfach so als Schnapsidee, weil ich den Film halt sehr mochte und weil die Stadt ja auch echt beeindruckend aussieht.
Das ist so lustig, weil ich lese immer so 10 bis 20 Texte für jeden Film. Und in sämtlichen Rezensionen hieß es so, oh Mann, ich muss unbedingt mal nach Brügge.
Mhm. Wir haben es getan. Und als ich das gehört habe, musste ich so ein bisschen schmunzeln. Also was der, sagt man McDonough?
Ich glaube, ja.
Ja, das ist mit dieser irischen Aussprache ja so ein bisschen schwierig. Als ich das gehört habe, konnte ich das total gut nachempfinden. Weil wir haben uns, wie gesagt, so drei Tage, zwei Übernachtungen, da so ein verlängertes Wochenende eingebucht. Mhm. Und am Anfang ist es alles total toll und er schlägt ein und du kannst gar nicht dich satt sehen und bist total beeindruckt, weil da ist wirklich, da ist keine Baulücke in diesem Örtchen. Also das ist wirklich historische Substanz. Die Straßen rauf und runter, schmale kleine Gassen, niedliche Häuschen und so weiter. Und wenn du das dann alles gesehen hast, davon mal abgesehen, dass es in echt natürlich überhaupt nicht so ist wie in dem Film, weil genau das, was Harry gegen Ende sagt, als er da sagt, zum Glück liegt Brügge in dem Shithole Belgien, ja, weil wenn nicht, dann würden zu viele Leute davon wissen und es wäre nicht mehr dasselbe. Und genau das ist natürlich in Brügge Realität. Also du hast wirklich das Gefühl, was sich da an Menschenmassen durchschiebt, um diese historische Altstadt zu sehen, hat so den Charme von Berlin Museumsinsel ungefähr, mhm, ne? Und insofern ist es schon so ein bisschen schwierig, diese tolle Atmosphäre, die der Film einem suggeriert, in der Realität tatsächlich zu finden. Das kommt dann nur mal so kurzzeitig auf, wenn du wirklich mal eine verlassene Gasse findest. Ja. Naja, aber dann so ein Tag ist das super, ein Tag ist das noch ganz nett. Und dann hatten wir im Endeffekt noch diesen dritten Tag und haben gedacht, okay, jetzt schlägt das ganz rapide in eine tierische Langeweile um. Und insofern konnte ich mich da auch selbst ganz gut drin wiederfinden. Vielleicht ist es auch so, vielleicht kam das sogar teilweise schon früher, weil man kennt das ja so, wenn man sich mal so tolle Gebäude irgendwo im Urlaub anguckt, das ist immer mal so punktuell. Und wenn du da bist, da ist wirklich jedes Gebäude auf diese Art sehenswert, weil es halt wirklich alte Bausubstanz ist.
Ja.
Okay. Naja, und dann, du bist halt relativ schnell übersättigt, mhm, und aus dieser Faszination, das kann ganz schnell emotional so kippen. Naja, insofern habe ich mich da wiedergefunden. Ich hatte noch so ein paar andere Aussagen von ihm, aber zu seinen Ideen für das Skript und für den Film gehört, nämlich zum Beispiel, dass er diese Stadt halt auch so als komplett, wie es ja auch im Skript teilweise im Film gesagt wird, als in der Zeit stehen geblieben empfunden hat,
ja,
und da aber bewusst dann halt Typen, die in so einem, die aus so einem modernen Umfeld kommen, reinsetzen wollte und die so eine Gangstergeschichte, wie man sie halt ja im Endeffekt erst so dieses British Gangster Ding, das ich da auch sehr drin sehe, ist ja so ein bisschen Guy Ritchie und hat, genau, erst so in den 90ern so angefangen, ne? Und dass man halt eigentlich so einen relativ modernen Plot in so ein altes Setting verlagert, empfand er als interessanten Kontrast. Ja. Was er aber wohl beim Schreiben des Skripts die ganze Zeit vor Augen gehabt hat, war der Punkt, dass ihm in diesen typischen British Gangster-Dingern ein bisschen zu sehr, sind wir wieder bei vorhin, die Reflexion über die Gewalt und über das Morden so gefehlt hat. Und deswegen wollte er ganz bewusst in dem Film Gangster zeigen, deren Handeln halt nicht folgenlos geblieben, mhm, ist, sondern der ganze Film dreht sich ja in verschiedenster Art und Weise um die Folgen des Handelns von einem so einem Job, der halt schiefgegangen, ja, ist, ne? Und auch weitreichend. Der eine ist psychisch völlig fertig, weil er den Fehler gemacht hat und dass diese schlimmen Konsequenzen hat. Der andere wird im Endeffekt damit beauftragt, einen Menschen, der ihm wichtig ist oder den er schon fast ins Herz geschlossen hat, zu töten, ja, woraus dann ja so ein starker Loyalitätskonflikt entsteht. Und das wollte er eben fühlbar machen, dass Gewalt und auch die Gewalt, die man in solchen Gangsterfilmen sieht, gerade, ich denke mal, gerade so seit Tarantino groß geworden ist, weil Tarantino macht das ja ganz gut, aber viele andere eifern ja nach und haben halt eben nicht diese exploitative, überzeichnete Komponente da drin.
Mhm.
Na, ich finde, das hat er ganz gut geschafft. Dann gibt es noch eine, ja, nur so ein paar kleinere Anekdoten, die noch erzählt haben. Dass Brendan Gleeson zum Beispiel meinte, dass sie mit dem Bürgermeister rumgeflaxt haben. Es wäre ja nett, dass er die Filmbeleuchtung fürs Team schon aufgebaut hätte und dass die gar nichts mehr machen müssten. Was ich eben auch zum einen auf diese, also Brügge sieht halt bei Nacht noch mal unglaublich viel schöner aus, mhm, als am Tage, auf diese Nachtbeleuchtung und diese vielen alten Gaslampen, die da hängen, zum anderen aber eben auch auf die Weihnachtsbeleuchtung. Das passt ja auch wieder ganz gut zu dem, was du, Daniel, eben erzählt hast, dass, ja, sie die noch extra lange haben hängen lassen. Pharrell hatte erzählt, dass er während der Dreharbeiten die ganze Zeit durch diese mittelalterlichen Bauten und auch durch dieses, hatten wir ja auch vorhin schon kurz gesagt, durch dieses viel kirchliche, die ganze Zeit so eine Schwere gefühlt hat, die auf seinen Schultern lastet. Und naja, der Rest, was ich an Bonusmaterial zum Beispiel auf der Blu-ray jetzt noch gesehen hatte, war eigentlich nur so ein typisches, oh my God, he's so incredible, it's so much fun to work with him und so weiter.
So einen Artikel hatte ich auch gelesen, es gab irgendwie von Focus Features so einen langen Artikel, aber der war reine Propaganda, wo halt nur wirklich alle, wir haben uns so lieb und alle sind so toll und sowas kann ich gar nicht haben. Weil
ja, die typischen Presseinterviews. Was vielleicht zum Dreh aber noch ganz interessant ist, dass sie als einzige wirkliche Kulisse für den Film für die Szenen am Ende den Glockenturm nachgebaut haben, auf dem das gemacht wurde. Also sie haben es originalgetreu gemacht, nur halt eben in echt sind natürlich dafür ganz viel Fangnetze und so weiter im Treppenhaus, die sie natürlich aus Gründen der Optik weggelassen haben. Und dann per Greenscreen halt die Brügge-Kulissen hintergeshoppt haben. Und ja, dann habe ich noch so ein paar ganz nette Sachen gefunden, aber das sind halt mehr so inhaltliche Sachen, wo wir, glaube ich, später noch drüber reden könnten.
Ich denke, da kommen wir jetzt auch als nächstes zu. Es ist Paula gerade auf Toilette, aber ich glaube, inhaltlich, das ist ja auch so ihr Steckenpferd. Da warten wir jetzt mal ganz kurz.
Kein Problem.
Kann ich mir noch so...
Wir können ja mal überbrücken ein wenig. Hast du denn den Nachfolgefilm von dem McDonald's
gesehen? Nee, habe ich jetzt auch gesehen, dass es den auf Netflix gibt und bin ich jetzt auch durchaus interessiert dran, aber habe ich noch nicht geschaut. Kennst du den?
Ja, ich hatte, da ich ja so ein großer Fan von dem Brügge sehen und sterben bin, damals schon ziemlich auf den Film hingefiebert und habe dann ich hatte in einer Sneak Preview drauf gehofft, dass der kommt, wo er dann tatsächlich kam, dass ich ihn sogar noch ein bisschen früher sehen konnte. Und ich finde den auch sehr unterhaltsam, wobei er vor allem im Vergleich jetzt zu Bruges doch schon stärker noch in Richtung Tarantino geht, aber nicht unbedingt auf so eine Weise, dass man sagen könnte, okay, da referiert jemand, sondern ja, also ich glaube, es ist relativ leicht, den Film als zu nah an Tarantino zu empfinden.
Und das hast du bei Bruges nicht das Gefühl? Also ich hatte im Guardian war das oder so, habe ich gelesen, dass in Bruges quasi ein zweistündiger Royale with Cheese-Dialog ist. Und ich finde es ganz enorm, dass, also er macht es gut und er macht es ganz anders als Tarantino, indem er halt viel mehr auch, diese ganzen... die ganzen Tragödienaspekte in den Film reinpflicht, so, was ja jetzt nicht Tarantinos Dings ist. Aber ich finde, der Einfluss von Pulp Fiction auf diesen Film und halt daran sieht man es halt auch aufs gesamte Gangster-Genre ist sowas von enorm, dass ich irgendwie wieder das Gefühl hatte, so, dass wir heutzutage gar nicht mehr richtig einschätzen können, was für eine enorm krasse Wirkung dieser Film hatte, weil wir den halt so oft jetzt variiert gesehen haben, so. Pulp Fiction einfach irgendwie so ein Genre erfunden hat und ich finde, man kann aus In Bruges total gut Pulp Fiction herauslesen.
Ja, das, also da gebe ich dir auf jeden Fall fast uneingeschränkt recht. Ich finde aber genau das, was du gesagt hast, essentiell für die Betrachtung, dass nämlich eben dieser Tragödien-Aspekt noch viel stärker ist. Und bei Tarantino, diese ganzen skurrilen, lustigen, coolen Dialoge, jetzt gerade nehmen wir mal Pulp Fiction als Beispiel, weil ich glaube, Pulp Fiction hat, genau wie du sagst, einfach dieses Genre der postmodernen Gangstergeschichte einfach aufgemacht. Ne? Und was das betrifft, ist auf jeden Fall Bruges da so ein Nachfolger im Geiste, weil es ist halt auch, es hat halt dieses typisch postmoderne Genre-Wechselding drin. Es hat, in der Erzählweise ist es natürlich nicht ganz so durcheinander, wie es bei Pulp Fiction auch allein von der Erzählzeit her und so weiter ist. Aber ich finde halt, nehmen wir jetzt mal den Royal Cheese-Dialog. Das sind so Dialoge, für mich ist das der coolste Selbstzweck der Filmgeschichte, würde ich mal sagen, ne? Diese Dialoge, die Tarantino da teilweise schreibt. Weil, klar, es zeichnet natürlich auch in gewisser Weise die Figuren, aber es hat halt auch einfach den Zweck, amüsant und cool zu sein und teilweise auch nichts weiter, ne? Und ich habe jetzt, ich würde sagen, so in den letzten zwei Malen, die ich Brügge gesehen habe, habe ich dieses Verhalten und diese Dynamik zwischen Ray und Ken noch mal so ein bisschen anders empfunden. Mir kommt das alles noch viel begründeter vor, als ich das früher wahrgenommen habe. Weil, na, lass uns da vielleicht dann gleich zu dritt noch mal so ein bisschen drüber sprechen. Aber
Paula ist wieder da.
Oh. Ach, Paula ist wieder da.
Ich sitze schon länger wieder hier.
Okay. Ich steige vielleicht damit gleich mal ein. Also, als die beiden ankommen, da hat man, also nehmen wir mal jetzt an, man versetzt sich in die Lage, man kennt den Film jetzt noch nicht. Mhm. Und dann ist es ja so ganz interessant, weil dann kann man ja dieses Verhalten von Ray fast schon wie so ein bockiges Kind empfinden,
ja,
der total auf einen Wochenendausflug mitgenommen wird und keine Lust hat, mhm, und nur stänkert und schnippische Sprüche macht und mhm, eingemuckelt ist und so weiter. Und das habe ich früher auch meistens eigentlich mehr oder weniger so empfunden. Ich muss aber auch sagen, das ist ein Film, ich habe also früher, als der rauskam, das war ja dann auch vor sechs, sieben Jahren schon, habe ich noch überwiegend Synchro geguckt. Mhm. Und die Synchro von dem Film ist auch sehr gut. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt beide Versionen kennt oder.
Im Kino haben wir damals also bestimmt gesehen, die Synchro gesehen, aber jetzt haben wir es auf Englisch geguckt.
Gut, das ist ja dann auch schon lange her jetzt mit der Synchro, ne? Also die ist natürlich super und ich finde auch die Sprecher passend gewählt, gerade weil ja auch so Colin Farrell und Ralph Fiennes und so weiter ja auch so Standardsprecher haben. Aber ich habe irgendwie jetzt das Gefühl gehabt, nachdem ich ihn jetzt zweimal auch in der OV gesehen habe, dass in dem Spiel von Farrell gegen Anfang noch so Nuancen drin sind, die diesem schnippischen, aufmüpfigen, fast kindhaftigen noch so einen Subtext geben. Das mag auch daran liegen, dass ich ja jetzt schon total gut weiß, warum er eigentlich so ist. Aber ich erkenne da auch am Anfang vielmehr schon diesen Kampf mit seinem Gewissen und diese extremen Gewissensbisse, die er hat, so drin, ne?
Ja, darf ich da jetzt mal gleich einhaken? Nämlich, ja, ich möchte gerne hier auf eins meiner Lieblingsthemen kommen. Oder willst du? Du
wolltest? Nee.
Nämlich die erste Szene. Und die erste Szene, die hat mich so zweigespalten. Wir sehen erst noch quasi im Vorspann Bilder von Brügge bei Nacht und dann kommt in einem kurzen Voice-Over von Ray diese quasi die komplette Exposition. I dropped the gun, ich ging irgendwie in McDonald's, hab mir die Hände gewaschen oder sowas, die Schmauchspuren abgewaschen oder irgendwas.
Burger King,
Entschuldigung. und dann sagte Harry, wir sollen nach Brügge, so. Und dann sehen wir schon so die, sehen irgendwie noch so zwei, drei Bilder, wie sie halt in Brügge ankommen, sehen die verschiedenen Reaktionen von Ken und Ray und dann wie sie einchecken im Hotel und sehen, wenn sie in ihrem Zimmer sind, auch zum ersten Mal so diese Ambivalenz in Ray. Das hat,
ja,
also
ins Bad geht, ne?
Genau, es ist so, sie kommen da an und Ken sagt ihm nochmal, ja, hier, wir sollen 2 Wochen hier bleiben und irgendwann ruft Harry an und er regt sich voll auf, so 2 Wochen hält er es nie aus in diesem Shithole. Und dann sagt irgendwie Ken nur so eine ganz leichte Andeutung, naja, du weißt ja, warum wir hier sind, und Ray so, jetzt fang nicht damit an, und geht ins Bad und hat halt offensichtlich mit den Tränen zu kämpfen, was du halt in dem Moment noch nicht einordnen kannst. Zu dieser kompletten ersten Szene muss ich halt sagen, dass sie, ich finde, sehr exemplarisch auch wieder zeigt die Stärken und die Schwächen des Films. Also der Film hat ein extrem gutes und extrem dichtes Drehbuch und das ist halt wirklich hat er da in 1,5 Minuten hast du wirklich sämtliche wichtige Informationen für diesen Film parat bekommen. So, das ist wirklich schön gemacht. Zugleich ist es, was ich jetzt auch immer mal wieder kritisieren werde, halt, die Bilder sind halt echt unspektakulär. Wir haben halt irgendwie gesagt, wir kriegen halt irgendwie so ein paar Tourismus-Shots von Brügge, dazu einen Voice-Over, dann eine Schwarzblende und dann kriegen wir erstmal nur Shot-Reaction-Shot-Totale, so wie er das erzählt, und das ist mir so ein bisschen zu wenig so. Ich erwarte von einem Film, dass er mit einem eindrucksvollen ersten Bild aufmacht, so. Das,
also ja, da möchte ich jetzt mal widersprechen.
Ja,
so, ja, weil das sind keine Tourismus-Shots, sondern du hast ja diese Wasserspeier, die ja immer so dämonenartig aussehen, und die kompletten Aufnahmen von den Sehenswürdigkeiten in Brügge sind halt eher so düster und erschreckend. Also nicht nur, weil es Nacht ist, sondern weil es halt auch so von unten irgendwie fotografiert ist. Und
hast du das schon so empfunden am Anfang?
Ja, ich fand das total gruselig.
Ich bin da auch bei.
Ja. Okay. Fand ich jetzt nicht, aber lasse ich mich gerne
eins besser. Ich würde auch sagen, dass die ersten Shots keine Touristen-Shots sind, sondern solche Shots, die den emotionalen Ton direkt erstmal vorgeben und so eine sanfte Ahnung davon geben, was vielleicht einen erwartet. Und dadurch, dass es dann im Kontrast, also es geht ja dann über in Bruges is a shithole, Bruges is not a shithole. Und da setzt ja halt auch gleich dieser sehr, sehr krude Humor ein. Und so hast du irgendwie gleich innerhalb der ersten Sequenz, finde ich, total gut den Gegensatz. Also das, wie Paula jetzt schon gerade sagte, ne, das wirkt so ein bisschen düster und dann nimmt es sich diese Düsternis aber direkt wieder raus. Und am Ende der Szene, als sie dann im Hotelzimmer sprechen, wovon du eben gesprochen hattest, Daniel, da kommt dann der tragische Aspekt noch mit rein. Und so hast du im Endeffekt in der Eröffnungsszene schon alle drei emotionalen Eckpunkte, zwischen denen der Film sich immer wieder den Ball hin und her spielt, schon abgedeckt. Also so würde ich das sehen.
Okay, also ich habe halt dieses Düstere nicht empfunden bei diesen Bildern zuerst, aber sonst...
Das lag vielleicht auch daran, dass wir es irgendwie dreimal angeschaut haben, weil es nicht richtig funktioniert hat.
Ja, so ein paar technische Probleme, okay. Das könnte damit zusammenhängen. Aber ansonsten, das andere, da bin ich ja mit euch vollkommen d'accord, dass er halt einfach auf so erzählische Ebene total dicht anfängt und du halt ganz schnell die wichtigen Informationen kriegst und eigentlich quasi weißt, in was für eine Art Film du dich hier befindest und noch nicht weißt, was wirklich Sache ist, so, aber schon einfach eine Ahnung kriegst, so, was die wesentlichen Punkte sind, die hier verhandelt werden. Und ja, das sind einfach die Stärken von dem Film.
Ja, es ist ja auch so, wenn man dann weiß, was passiert ist später, dass ja auch dieses ganze Verhalten von Ray auch sich noch mal viel logischer anfühlt, weil klar, wenn einem sowas passiert ist, also als sie da ankommen, das ist ja mehr oder weniger unmittelbar, nachdem das Ding in London da so schief gelaufen ist, würde ich mal sagen, ist man wahrscheinlich auch noch total in so einem Modus der Verdrängung. Und deswegen, also er ist im Endeffekt, er will das von sich weisen, will am liebsten gar nicht dran denken, deswegen auch in der ersten Szene schon der Satz, fang jetzt nicht davon wieder an, dann geht er rüber, um sich zu fangen und dann ist er aber plötzlich in diesem Ort gefangen und soll da 2 Wochen bleiben, wo er das Gefühl hat, es gibt überhaupt gar keine Möglichkeit, sich abzulenken, das heißt, dieses nach Brügge zu kommen, ist ja auch gleichzeitig, setzt ihm die Pistole auf die Brust, dass er sich mit der Sache, die passiert ist, zwangsweise auseinandersetzen muss, weil es gar keine Fluchtmöglichkeit mehr gibt. Ich meine, in London, wenn du dich da treiben lässt, kannst du es auch wunderbar schaffen, wahrscheinlich mit Alk und Drogen im besten Fall noch, dich so weit abzuschießen, dass du wahrscheinlich tagelang da nicht dran denken musst, weil einfach das Setting es hergibt, ne? Und in so einem kleinen Örtchen.
Würde ich gleich mal meine Frage stellen zu dem Film. Und zwar verstehe ich nicht so ganz, warum Harry der Meinung ist, dass Ray sich umbringen sollte, weil er aus Versehen den Jungen erschossen hat. Also
das ist so sein Ehrenkodex halt.
Ja, aber den kapiere ich halt irgendwie nicht.
Das ist halt so dieses typische, irgendwie Männer darfst du umbringen, aber keine Frauen und Kinder, was du halt einfach oft im so als Trope für so Profikiller drinne hast.
Okay, aber so das
ist Zahn um Zahn, ne?
Genau, also das ist halt einfach irgendwie dieser Priester hatte wahrscheinlich irgendwie Dreck am Stecken, deswegen wollte ihn jemand umbringen, so. Aber das Kind ist halt unschuldig. Und es geht nicht, dass du jemand Unschuldiges umbringst.
Okay, und das ist dann dem Auftragsmörder auch nicht egal, so, ja?
Ja, dem Auftragsmörder... Noch einen
sehr, sehr schönen Dialog später zu...
Ich glaube, dem Auftragsmörder das ist halt wirklich so das Ding von Harry, so. Dass er, der sagt das, glaube ich, du wolltest das auch gerade sagen, oder? Mit dem schönen Dialog.
Ja, genau. Ich will auch nicht die ganze Zeit immer zwischenreden, aber rein. Irgendwann kommt diese Szene, da sitzen sie vor dieser einen Statue an einem der Kanäle und führen so eine Unterhaltung darüber, wo, Ken dann erzählt, ja, du kannst das hinter dir lassen, irgendwie wirst du das schaffen, es wird zwar immer ein Teil von dir sein, aber geh weg, tu was Gutes und irgendwie wirst du wieder ins Reine kommen. Und dann sprechen sie doch darüber, dass sie ja Auftragsmörder von Beruf sind. Und dann erzählt er ja die Geschichte, ja, wir müssen uns klar sein, wir haben Menschen getötet, aber die meisten davon waren auch keine guten Menschen oder haben selber Menschen getötet. Und es ist eigentlich kein Verlust. Und ich finde sowieso, ist in dem Film, das ist sehr stark, ich finde, der ruft so ein bisschen dazu auf, sich mal Gedanken über diese ganze moralische Komponente zu machen. Und in der Szene spannen sie das eigentlich selber ganz gut auf, weil er erzählt ja dann, er hat auch einmal jemanden getötet, der es nicht verdient hatte. Yeah. Dieser eine Mensch, der nur seinen Bruder beschützen wollte und dann mit der Flasche angegriffen hat. Und dann sieht man so richtig schön, wie sie so, ja, um sich selbst zu entlasten eigentlich, in ihrer eigenen Logik sich so zurechtspinnen, warum das denn jetzt unumgänglich war, dass er diesen Menschen auch getötet hat. Ja, was willst du machen? Eine Flasche ist eine tödliche Waffe, ne? Und dann fangen sie auch an, ja gut, aber wie geht man dann daran? Wenn man kann auch jemanden mit den Händen töten, was machst du dann, ne? Und dann merkt man so richtig, sie haben sich gerade so ihr moralisches Kartenhaus zusammengebaut, was das so einigermaßen legitimiert. Und da kommt ein Argument, was es gleich direkt wieder zusammenstürzen lässt, ne? Und das ist so einer der vielen Momente, die irgendwie in dem Skript so schön sind, weil es so zeigt, so einfach ist es nicht. Du kannst nicht jemanden sofort verurteilen, aber du kannst ihn auch nicht sofort freisprechen. Also das ist alles so wenig schwarz-weiß. Deswegen gefällt es mir, glaube ich, auch so gut.
Auf die Flasche möchte ich gleich nochmal kommen. Ich wollte aber auch noch zu dieser, warum das mit dem Kind so schlimm ist, sagen. Es gibt da noch so einen einfachen, ganz zentralen Satz, der so diesen Charakter von wie heißt Ray? der Boss? Charlie?
Nee,
Harry charakterisiert, dass er, als er da mit Ken in dem Café sitzt, sagt er halt irgendwie nochmal so, ein Kind umbringen geht halt nicht. Wenn ich ein Kind versehentlich erschossen hätte, ich hätte mich auf der Stelle selbst umgebracht. Und das ist dann genau das, was er am Ende macht. So, er denkt, er hat das Kind umgebracht und bringt sich auf der Stelle um. So, und das ist halt, Harry ist ihr Boss. Und er ist zwar ein riesen Arschloch so, aber er hat einen sehr engen moralischen Code so. Und in diesem bewegt er sich und das verlangt er halt quasi auch von ihren Angestellten. Und das kriegst du auch mit von Ken, dass Ken im Laufe des Films erzählt, dass er quasi nur deswegen zum Profikiller wurde, weil Harry damals irgendwie den Mörder seiner Frau oder sowas war es umgebracht hat und er ihm deswegen was schuldete. Und das ist dann auch immer wieder ein Thema, zum Beispiel als sie auf dem Kirchturm stehen, wo dann Ken versucht, Harry davon zu überzeugen, Ray nicht umzubringen, aber zugleich ihm sagt so, hier, ich kann dir eigentlich gar nichts sagen, weil ich stehe in deiner Schuld, so, weil du hast damals hier den Mörder meiner Frau gerichtet, so. Und das ist halt einfach so diese Denkweise von Harry, dass er und auch insgesamt ein Leitthema des Films eben diese Konsequenzen, alle deine Handlungen haben Konsequenzen und das wird halt einfach durch Harry personifiziert.
Okay. Jetzt. Da hatte ich auch noch von dem McDonough konkret die Aussage gehört, dass ihm das wichtig war, dass er eben darüber, dass die Figuren, die er da zeigt, auf der einen Seite Schlimmes tun, auf der anderen Seite aber ganz krasse Prinzipien haben und auch was die Moral betrifft, auf anderer Seite eben sehr, sehr stark einem Kodex folgen, dass er darüber halt auch eben zeigen wollte, es ist nicht so einfach und du kannst dir nicht so einfach ein Urteil bilden, sondern es ist immer schwieriger, als direkt zu sagen, so oder so. Ne?
Okay. Mhm.
Ja. Das war auch so ein Grund.
Ja, man hat es später nochmal, als sich die beiden einig sind, also Ray und Harry, dass die schwangere Marie, dass die erstmal raus muss aus dem Hotel, bevor sie ihr Duell da durchführen. Auch köstliche
Szene auch.
Ja, total gut.
Aber da könnte man ja auch denken, das ist so ein Auftragsmörder eigentlich ziemlich schnuppe, wenn da so eine Frau, die unschuldig ist, dazwischen ist.
Da sagt er ja auch noch, I'm not fucking shoot you with your fucking kid, I'm a nice person. Wo man auch so denkt, ja, Harry, du bist eine nice person.
Ich möchte zurück zu der Flasche kommen, was ich eben schon sagte, und das zeigt dort auch nochmal, wie unglaublich dicht und gut konstruiert das Skript ist, nämlich wir hatten hier schon öfter mal das Thema von der Chekhovs Gun. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Arne. Du hast ja auch
ja klar, die Knarre, die eingeführt wird, muss auch benutzt werden.
Genau, ne? Wird im dritten Akt abgefeuert. Und McDonough geht sogar noch einen Schritt weiter und nutzt einen Trope, der sich Chekhovs Armory nennt. Und zwar hat er im ersten Akt eine ganze Brigade an epischer Vorausdeutung, die er wirklich alle am Ende einlöst. Das
fängt hab ich nämlich auch
so zum empfunden. Beispiel mit dieser Flasche an. Sie erzählen sich, Flasche ist eine tödliche Waffe. Mhm. Später kommt die Szene dann, als er da mit Chloe in dem Restaurant ist und sich mit diesen Kanadiern anlegt und er dann den Mann niederschlägt und dann die Frau ihn mit der Flasche angreift. Und er würde nie eine Frau schlagen. Genau. Er würde nie eine Frau schlagen, aber eine Flasche ist eine tödliche Waffe. Und das trägt er dann ja noch weiter. Selbst das denkst du nur, ist eine nette, lustige Szene, aber die führt ja dann überhaupt erst dazu, dass er, als er schon quasi raus ist aus Brügge, wieder zurückgeholt wird, weil die Kanadier dann natürlich die Polizei rufen und ihn dann da aus dem Zug rausholen.
Ja, und da stimme ich dir zu. Da merkt man, also häufig hat man ja so das Gefühl, dass in Skripten eher so Deus Ex Machina herrscht. Mhm. Es muss jetzt das Skript in irgendeine Richtung gepusht werden und da passiert halt irgendwas. Mhm. Aber in dem Film gibt es ganz viele, also so wahlweise, was den Plot betrifft, aber auch so Kleinigkeiten, die früh im Film auftauchen und die später noch eine gewisse Funktion erfüllen oder wieder auftauchen. Ja.
Ich hatte
ist dir noch, da auch mehr aufgefallen
Ja, auf jeden euch? Fall. Also es gibt halt einfach die Szene, wo Ken allein auf diesen Aussichtsturm steigt und die Ken Münzen. Oben steht mit, genau, das kommt auch noch. Erst halt die Pistole formt, das wollte ich sagen, mit der Hand und oben auf dem Turm dann der entscheidende Dialog stattfindet später, ob Ray umgebracht werden soll oder nicht. Der nächste Punkt ist dann mit den Münzen, was Paula gerade sagte, dass halt Ken da die Münzen vorzählt zu dem Verkäufer, Eintrittsnehmer da an dem Turm.
Kassierer,
genau, ist das Wort. Und der dann sagt so, nee, ich nehme die Münzen nicht, weil 10 Cent fehlen. Er daraufhin die Münzen wieder in die Tasche steckt und am Ende, als er dann seinen Suizid begeht, die Münzen nutzt, um sie fallen zu lassen, damit unten der Platz frei ist. So. Und die Münzen hätte er halt nicht gehabt, wenn er die nicht vorher, der Kassierer, sie abgelehnt hätte. Dann
interessanterweise auch diesmal zum ersten Mal aufgefallen, wie toll das verkettet ist.
Dann gibt es auch noch, also wieder so ein Subtrope ist der Chekhovs Joke. Der wird hier eingeführt mit den Amerikanern, wo erst Ray und Ken meinen, so sie können da nicht hochgehen, so sie schaffen die Treppen nicht, sie sind zu fett. Und dann sie dann später erfahren, dass der Amerikaner, als er die Treppen hochgegangen ist, einen Herzinfarkt hatte und deswegen ist der Turm gesperrt und deswegen kann es überhaupt zu diesem dramatischen Showdown oder Einleitung des Showdowns auf dem Turm kommen. Weil
ja, nur deswegen kommt ja dieser Erik vorbei und sieht noch, wie die beiden da drin stehen, sonst wären sie ja schon oben
gewesen. Genau.
Ja.
Harrys Aussage mit dem Kind hatte ich schon gesagt, dass er halt das quasi nur so dahin sagt erst. Du denkst halt aus, nur wieder so einer von den dummen Sprüchen, die Harry ablässt, aber am Ende ist es dann sein Todesurteil, dass er sich selbst ermordet.
Und genau mit der Szene gibt es auch noch eine zweite Verkettung, nämlich als Ray sich an Chloe ranmachen will und in seiner völligen Unbeholfenheit ihr plötzlich erzählt, wie hoch doch die Selbstmordrate unter Kleinwüchsigen ist. Ja. Und dann fängt er irgendwie an von wegen der eine aus Time Bandits und der andere von Fantasy Island, die haben sich alle umgebracht und sagt dann, naja, if you were a midget, of course you would blow your head off.
Mhm.
Und das ist ja genau der Tod, den am Ende der kleinwüchsige Darsteller dann auch findet. Also führen sogar mehrfach solche Doppelungen zusammen. Zum einen die Aussage, zum anderen genau die Szene, wie Ray auch durch diesen sehr schlimmen Zufall den kleinen Jungen erschossen hat. Mhm. Und zum anderen greift Harry seine Aussage dann nochmal auf. Also das ist schon alles sehr klug durchdacht.
Ja.
Ich würde gerne, also vollkommene Zustimmung. Ich würde gerne zu den Charakteren was sagen, nochmal im Detail, die auch eine unglaubliche Tiefe haben, was ich sehr beeindruckend fand, weil mit Ausnahme von Marie, der Hotelbesitzerin zum Beispiel, es keinen komplett guten Charakter gibt, sondern die sind alle ambivalent. Die sind alle auf einer gewissen Art sympathisch und auf eine andere Art wieder unsympathisch. In verschiedenen Facetten. Wobei ich vor allem Ray am interessantesten finde, weil das sagtest du auch schon, Arne, dass er wirkt wie ein Kind. Er verhält sich die ganze Zeit wie ein Kind. Er wird von den anderen auch oft The Boy genannt. Dann kommt dazu, dass dieser Mord an dem Priester sein erster Job sein sollte. Und zugleich kommt diese Geschichte, dass er total zerfressen ist von Schuld wegen des Kindes, was er da umgebracht hat. Und dann halt auch dadurch, weil er selbst die ganze Zeit an Suizid denkt, total mit Kleinwüchsigen und dass die so oft Suizid begehen, fasziniert ist. Und das dann aber auch wieder in diese kindliche Ebene reinspielt, dass er halt Brügge total doof findet, aber in dem Moment, wo er sieht, oh, da wird ein Film mit Zwergen gedreht, ist er total begeistert, so.
Midgets.
Und was an seinem Charakterbogen halt total schön ist, dass er halt er hat halt eine totale Todessehnsucht und nach dem ganzen Erlebnis von Brügge am Ende des Films in seinem Abschluss Voiceover hat er ja einfach den Wunsch, dann doch wieder weiterzuleben und hat ja diesen absurden Plan irgendwie, dass er sich der Mutter stellen will, die dann über ihn richten soll, das ist jetzt auch noch die Frage, ist es ein offenes Ende oder ich finde es eigentlich ziemlich offensichtlich, dass er tatsächlich am Ende stirbt, so. Das, also,
ja,
du siehst so, halt also aus...
rein von der Kugelanzahl und ich meine, es wird ja auch mit diesem Dumm-Dumm durch ihn geschossen.
Ja, ich finde es auch
realistisch
einfach...
realistisch wäre nein.
Du siehst halt einfach seinen Point of View auch so in den letzten Szenen. Und ja. Du hörst den Voice-Over und siehst dann halt irgendwie noch die Decke von dem Krankenhauswagen und dann wird das Bild schwarz so. Und
jetzt bleibt bei diesem Licht einfach stehen.
Ja.
Und das ist nämlich auch ein interessanter Punkt, Paula, mit dem Licht. Da komme ich nochmal kurz zwischen. Wenn man diese ganze Ästhetik, die der Film aus Brügge herauszaubert, mal so ein bisschen genauer auf die Waage legt. Ich habe so ein bisschen die Assoziation, dass man diesen Aufenthalt in Brügge so ein bisschen so als so eine Vorhölle sehen könnte.
Ja.
Das klingt jetzt sehr fies.
Nee, das wird total in dem Film halt angedeutet.
Genau. Und ich bin da nicht so ganz bewandert, aber soweit ich weiß, ist doch, glaube ich, die Vorhölle der Ort, an den Leute kommen, die nicht aus eigenem Verschulden in die Hölle kommen würden.
Nee, ja? Also so wie die es auch klären, ist halt das Fegefeuer, so der Ort, an dem deine Seele gereinigt wird, so.
Okay.
Wenn du halt, das erzählen sie auch in diesem Dialog, als sie vor dem
vor dem Gemälde, ne, ja.
Wie heißt der? Bosch, genau, Hieronymus Bosch stehen über das jüngste Gericht, so. Du kommst halt, wenn du ganz gut warst, kommst du in den Himmel, wenn du ganz böse warst, kommst du in die Hölle und wenn du irgendwas dazwischen warst, kommst du halt ins Fegefeuer und musst da so lange bringen, bis da deine Zeit verbringen, bis deine Seele gereinigt ist und dann kommst du in den Himmel.
Genau, dann ist Fegefeuer halt der richtige Begriff, weil es macht ja auch durch diese vielen schweren gotischen Kirchen und so weiter zeitweise so eine sehr morbide Ästhetik auf, ne? Und übrigens auch ganz interessant, wieder sowas, was später aufgegriffen wird, ist euch aufgefallen, dass in der ja schon sehr surreal wirkenden Finalszene, als er in diesen Dreh reinstolpert, dass dort lauter Figuren sind, die Kostüme anhaben, die man vorher auf diesem Fegefeuer-Gemälde gesehen hat.
Auf jeden Fall.
Und insofern passt das ja, ich dachte nämlich eben nur, Vorhölle wäre der richtige Begriff, aber dann ist es ja genauso, dass er dann im Finale quasi ins Fegefeuer reinstolpert von der Symbolik und sich dann seinen Weg so scheidet, ne?
Na, ich würde eher sagen, dass Brügge selbst schon das Fegefeuer ist. Also ich glaube übrigens, Vorhölle und Fegefeuer könnte eigentlich auch das gleiche
sein. Ja, ich denke auch, das kannst du so synonym verwenden. Okay. Nee, aber und ich glaube auch genau so, wie du das sagst, Paula.
Und also ich würde auch sagen, das ist nicht nur so eine leichte Andeutung, dass Brügge das Fegefeuer ist, sondern ist für mich so der Hauptpunkt des Films eigentlich. So.
Ja, ich hatte auch in meinen Notizen hier Brügge gleich vor Hölle stehen.
Genau.
Also,
ja, das sehe ich auch so, dass die komplette Symbolik des Films darauf abzieht, dass er quasi, also wie gesagt, diese zentrale Dialog, sie stehen halt vor diesem Hieronymus Bosch-Gemälde, halten irgendwie eine Unterhaltung darüber, über das jüngste Gericht und eben erzählen halt so von Fegefeuer, was ich eben schon sagte. Und das bedeutet für mich auch so halt quasi, dass sie mit dem Moment, wo sie in Brügge ankommen, treten sie halt ins Fegefeuer an. Also Ray vor allem Ding, weil Ray ja auch in diesem Todesmonolog dann erzählt, dass halt Brügge für ihn die Hölle ist so. Und mit den Erlebnissen, die er halt in Brügge hatte, ist dann quasi seine Seele gereinigt und er kommt dann am Ende mit dem Tod in den Himmel.
Ist denn seine Seele tatsächlich gereinigt? Weil so Knorke verhält er sich in Brügge ja auch wieder nicht.
Also ich glaube, so rein aus christlicher Moral, er bereut halt. Also er ist halt, offensichtlich ist er ernsthaft am Bereuen. So, er weiß, dass er total Scheiße gebaut hat und es tut ihm unendlich leid und er will ihm sicher deswegen die ganze Zeit das Leben nehmen. So. Und ich glaube,
aber er findet ja irgendwie dann doch wieder die Hoffnung so ein Stück
Aber das ist halt dieses auch wieder sehr christliche Symbolik, weil halt der Suizid ist ja wiederum eine Sünde so. Und erst in dem Moment, als er das überwindet, diesen Gedanken, dass er sich selbst das Leben nehmen will, kann er halt von jemand anderen dann umgebracht werden und dadurch halt dann in den Himmel auffahren, weißt du? So. Mhm. So, weil wenn er sich tatsächlich selbst umgebracht hätte, dann wäre er halt nach christlicher Lehre zur Hölle verurteilt gewesen. Aber dadurch, dass er halt dann am Ende dann doch wieder durch, ich würde sagen, einerseits Chloe halt diese Liebe, aber andererseits auch halt durch Ken, den ich als so eine Art Schutzengel für ihn interpretieren würde, halt quasi da durch diese beiden Charaktere halt quasi so den Lebenswillen wiederfindet, kann er dann halt am Ende so quasi aufrecht bereuen und dadurch quasi mit sich selbst in Frieden sterben, sag ich mal.
Okay.
Ja, siehst du das anders?
Klingt schon schlüssig, also, ja.
Es ist nur so eine kleine Szene, das sind sie irgendwie wieder mal in so einer Kirche, in der aber das Blut Christi aufbewahrt wird und er möchte das ja nicht berühren.
Ja, aber das ist ja noch
relativ. Of course you don't fucking have to.
Ich finde es so toll, wie er da so reinschlurft, wie so ein kleiner Junge halt extra
die Tür
so,
knallt.
Ja, er aber auch extra so mit den Füßen über den Boden schlurft, um extra Lärm zu machen, um zu zeigen, dass er da gegen seinen Willen ist.
Er ist genau dieses Kindliche halt, ne?
Wäre schon echt ziemlich anstrengend.
Aber es ist wirklich auch köstlich, wie dann Ken auf ihn reagiert. Mm. Do I have to? Do I have to? Of course you don't fucking have to. It's Jesus Christ's fucking blood.
Ja, das, also ja, da merkt man, es gibt ihm halt nichts, ja. Und er ist halt offenbar überhaupt kein Christ und deswegen passt es nicht so ganz, dass ihm vergeben wird, denke ich, aber.
Ja, aber das ist halt noch vor den sich wandelnden Ereignissen, die dann kommen. Das so, ist also
noch
die
so rumzickt
sein,
halt. Da zickt er noch so rum.
Ja, genau. Das ist halt noch so quasi. Danach passieren ja erst so die entscheidenden Erlebnisse, die ihn so verändern. Also, und natürlich ist er halt irgendwie nicht dann der Vorzeigechrist oder so, sondern ist, und ich würde auch nicht behaupten, dass der Film jetzt so eindeutig sagt, er kommt jetzt in den Himmel, sondern was ich eben eher sagte, so er hat halt am Ende seinen Frieden mit sich selbst gefunden. So.
Ja, ja, denke ich voll
mit. Ich wollte auch nochmal sagen, mit dem Himmel,
ja.
Ich glaube fast, dass das ganz bewusst auch dem Zuschauer offen gelassen wird, weil die ganze Zeit ja so eine moralische Ambivalenz auch gefahren wird. Und du kannst, glaube ich, am Ende einfach wunderbar entscheiden, was du ihm wünschen würdest.
Ja.
Und das Ende ist dann halt für dich eben das Ende, ne?
Hauptsache nicht mehr in Brüssel sein.
Brügge.
Sorry.
Brügge. In Brüssel war ich mal. Brüssel fand ich ganz cool eigentlich.
Brüssel.
Ja, Brüssel. Ich habe da einen Irish Pub gefunden, das hatte von 12 Uhr mittags bis 12 Uhr abends Happy Hour. Das hat mir sehr gut gefallen an Brüssel.
Ja, kann man machen. Übrigens, also was im Film über das belgische Bier gesprochen wird, ob es jetzt das Beste der Welt ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist es sehr interessant, in Belgien Bier zu trinken. Das wirst du in Brüssel dann ja auch miterlebt haben. Was man da so an abgefahrensten Bierkreationen vorgesetzt bekommt.
Ja, die haben
selbst als eher seltener Biertrinker ist das höchst spannend, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Die haben super viele Sorten.
Als wir in Aachen gewohnt hatten wir da so eine Kneipe, eine belgische Kneipe. Mhm. Da hatten wir auch schon so das Vergnügen.
Genau. Also Aachen ist ja direkt so am Dreiländereck Deutschland, Holland, Belgien. Von daher haben wir da viel Erfahrung machen können.
Sehr schön. Und die haben dann auch stilecht jede Marke in einem eigenen Glas ausgeschenkt.
Genau.
Ja, genau. Die hatten auch irgendwie so, das habe ich nie getrunken, die hatten so Bier in kugelförmigen Gläsern. Die wurden immer auf so einem speziellen Holzgestell serviert.
Genau, also die hatten keinen Standfuß, sondern war halt wirklich nur eine Kugel. So.
Das ist auch stark. Ich habe mal eine Frage an euch, weil wir ja auch gerade schon so ein bisschen über die Figuren verstärkt gesprochen hatten. Also Brendan Gleeson und Ralph Fiennes, dass das tolle Schauspieler sind, da sind sich ja, glaube ich, die meisten Leute einig. Ne? Mhm. Aber ich habe so mitgekriegt, dass Colin Farrell ja des Öfteren auch mal übelst einstecken muss für seine schauspielerischen Leistungen. Und ich glaube, bei mir ist es so, ich finde ihn auch nicht immer überragend, aber dadurch gerade, dass ich, also Brügge war so einer der ersten Filme, wo ich ihn so ganz bewusst wahrgenommen habe. Wie empfindet ihr so sein Schauspiel in dem Film?
Also ich kenne leider keinen weiteren Film mit ihm oder wüsste zumindest gerade keinen. Aber ich finde den in Brügge auf jeden Fall genial. Schon allein die Augenbrauen finde ich total cool, also, was der damit macht.
Das ist auf alle Fälle sein Meisterstück. ich habe auch, also diese ganzen Actionfilme, in denen er irgendwie ja hauptsächlich bekannt ist, keine Ahnung, was, wie hier, den Arnie-Remake war das doch, sein großer.
Genau, das Total Remake hat er gemacht.
Genau, ja. Und die habe ich auch alle nicht gesehen. Wo ich ihn noch kenne, ist in einer Doppelfolge von Scrubs spielt er mit und da fand ich ihn auch schon sehr, sehr cool, weil er irgendwie.
Okay, das kenne ich hingegen nicht.
Okay, ich habe irgendwie Scrubs, ich glaube, dreimal komplett gesehen, so, weil ich die Serie sehr, sehr cool fand, einfach. Und es gibt so eine Doppelfolge, in der er einfach mitspielt und auch halt diese humoristische Ader halt da vollkommen zeigen kann, so, weil es ja eine Sitcom ist. Und da fand ich ihn auch schon immer sehr, sehr cool. Ja,
ja, sehe ich nämlich genauso. Also ich finde, er hat eine ziemlich beeindruckende Range auch jetzt gerade in dem Film. Also auch diesen extremsten Gefühlsausbruch, als er dann in Tränen ausbricht und nur weint, dass er den Jungen getötet hat, kaufe ich ihm voll ab. Genauso wie ich ihm das bockige Kind voll abkaufe. Ja.
Und ich habe ihn kürzlich gesehen in Kill Your Boss. Der Film war super schlecht, aber er war geil. Ja. Er hatte nämlich irgendwie eine Klatze und einen Bierbauch und hat halt so ein super Arschloch gespielt. Ich fand ihn, das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, also ich finde der Film so dünn der vom Skript auch ist, allein schon dafür, dass er Kevin Spacey, Colin Farrell und Jason Bateman hat, kann man ihn auf jeden Fall gucken.
Ja.
Das geht schon. Jo. Ansonsten doch eher eine flache Komödie, da hast du schon recht.
Ja. Im dritten Akt, glaube ich, mich zu erinnern, dachte ich dann doch nochmal so, oh, okay, hier kommen ein paar Variationen, die ich ganz nett finde, aber davor war irgendwie alles auch so 0815.
Ja, das stimmt. Und das Absurdeste ist ja, dass das Ding auch schon wieder eine Fortsetzung gekriegt hat.
Oh nein.
Die wieder auf Englisch Horrible Bosses heißt, auf Deutsch Kill the Boss.
Oh Mann, auf Deutsch ist das
auch. Ja, auf Deutsch Kill the Boss ist alles auch gut, ja. Aber auch mit der ursprünglichen Prämisse überhaupt nichts mehr zu tun hat. Aber gut, das ist auch wieder ein anderes Thema. So, was ich jetzt auch nochmal aufgreifen wollte. Du hast vorhin gesagt, die Kameraarbeit wäre dir zu konventionell.
Genau,
ne?
Da kann ich auch noch ein sehr, sehr gutes Beispiel bringen. Willst du erst verteidigen oder soll ich erst anklagen?
Du hast ja schon angeklagt, da verteidige ich erstmal und dann kannst du wieder reagieren. Ja. Also ich würde dir jetzt insoweit zustimmen, dass der Film auch aufgrund dessen, worauf er fokussiert ist, natürlich über weite Teile der Laufzeit gar nicht mal so den Spielraum hat, wirklich groß kunstvolle Kamera zu führen. Weil ich meine, es ist sehr viel Dialog.
Ja, aber komm, das zum Beispiel, das macht Tarantino auch. Tarantino-Filme sind auch super dialogisch und trotzdem macht er eine krasse Kameraarbeit. Also das
ja, aber
ist keine
Ausrede. Worauf ich hinaus wollte, da ist jetzt erstmal auch wieder die Frage, wie definiert man das denn? Weil, also gut, die Aussage auch von McDonough war, er wollte Brügge als den vierten Protagonisten in dem Film inszenieren. Ne? Deswegen gibt's halt auch zwischendurch immer wieder diese Stimmungsshots, wo einfach mal so ein Kanal gezeigt ist oder so ein Marktplatz oder so eine Gasse. Ne? Aber also so vom Look her, finde ich, macht der Film eigentlich absolut alles richtig. Das wäre so der erste Punkt, weil also das ist jetzt nichts, was konkret die Kamera betrifft, weil ich glaube ja, dass meistens sowas wie Color Grading und so heutzutage ja nachträglich gemacht wird, ne? Oder arbeiten die auch beim Dreh schon mit Linsen? Soweit stecke ich da nicht drin.
Das weiß ich auch nicht.
Aber so dieses Color Grading, das so.
Das wird am Computer auf jeden Fall gemacht, nachträglich.
Ja, das, also, das, die Gelbtöne und so weiter alles so sehr warm wirkt und die dunkleren Töne so ein bisschen ins Blau gehen. Klar, könnte man auch wieder sagen, das hat Fincher 95 mit 7 etabliert und alles andere ist nur noch nachgemacht. Ich finde aber, in dem Film passt es sehr gut. Da wird auch interessant mitgespielt, weil zum Beispiel die Szene, wo Ray sich umbringen will, hat nicht diese Farbfilter drauf, sondern da ist plötzlich so ein viel kälteres, realistischeres Bild, als er da, also es ist ja dann auch mal Tag und als er da auf diesem Spielplatz sitzt, wo ich so richtig Fanboy-mäßig damals mal versucht habe, wobei mir jetzt gerade auffällt, dass das so ein bisschen morbide ist in der Motivwahl, aber auch mal versucht habe, so ein Foto von mir machen zu lassen, wo ich genau auf der Bank sitze, wo er da drauf sitzt, ohne den Hintergedanken, dass er sich ja ein paar Sekunden später umbringen will, aber einfach nur so als Kulissentourismus, ne? Ja. War natürlich von der Stimmung nicht so schön, weil da gerade so ein Volksfest war, als wenn die im Park gewesen sind, aber
die Idee davon war mal gut, abgesehen. Ja.
So, aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, es sind doch wirklich, also gerade gegen Ende sind so ein paar Szenen, die sich durch so ganz kleine Plansequenz und so vor allem so Perspektivwechselelemente auszeichnen, die so toll gefilmt sind. Also zum Beispiel, als sie auf diesem Marktplatz da sitzen, da gibt es diesen Shot, als Chloe und Ray sich umarmen und küssen und der Kameramann umkreist sie so und aus der Unschärfe im Hintergrund kommen gerade Harry und Ken und gehen zu diesem Turm und dann wechselt die Perspektive von dem sich küssenden Paar auf die beiden, wie sie in diesen Turm reingehen. Okay, oder als sie dann einen Moment später an dem einen Kaffeetisch sitzen und der Zwerg, wie er genannt werden will, in seinem Schulkostüm vorbeikommt. Und dann unterhalten sie sich mit dem und er geht weg. Und die Kamera verfolgt ihn und plötzlich kommt dieser Erik ins Bild und die Perspektive wechselt und verfolgt den Erik weiter. Und das sind so Sachen. Klar sind die nicht riesig spektakulär, aber da wird doch schon toll mit dem Bild und mit der Perspektive gearbeitet.
Ja, ich glaube, da hast du also recht und ich glaube auch, dass halt so in diesem, wenn ich jetzt so nachdenke, und da müsste ich ihn wahrscheinlich einfach nochmal schauen, dass so ich mir vorstellen kann, dass so im dritten Akt da nochmal eine Schippe draufgelegt wird zu den ersten beiden Akten, wo ich halt auch noch nicht so in der Handlungsfalle steckte und noch mehr Zeit hatte, da auf sowas zu achten. Am Ende war ich halt einfach zu sehr gefesselt, als dass ich noch drauf geachtet habe. Aber ich möchte hier das Gegenbeispiel gleich bringen, und zwar es gibt in dem Moment kurz bevor Harry anruft und Ken quasi den Auftrag gibt, Ray umzubringen, läuft im Fernsehen der berühmte Longtake von Orson Welles Touch of Evil.
Da habe ich mich nämlich gefragt, ob das im Zeichen des Bösen ist.
Ja,
war's, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und blendet dann über halt zu einem Longtake in dem Film. Und das ist aber das ist so ein ganz nettes Gimmick, aber der Longtake ist halt einfach total schwach so, weil es ist halt, während der Longtake aus Touch of Evil ist halt eine super Choreografie, wo halt irgendwie einfach extrem viel der Ort gewechselt wird und super viel abgestimmt ist, während da halt dann irgendwie jetzt 2,5 Minuten gefilmt wird, wie Ken im Hotelzimmer sitzt und telefoniert so. Und da brauchst du halt auch keinen Longtake. Da kannst du halt auch Schnitte reinmachen und das macht überhaupt nichts aus. So, das ist so, ja, okay, aha, ich hab's gesehen. Aber das ist jetzt einfach nicht das Gleiche. So, wo ich halt dann denke, so, ja, wenn du hier das filmische Zitat bringst, dann mach doch auch was Schönes draus. Dann zeig uns doch mal eine schöne Kamerafahrt von 2 Minuten durch die Stadt, so. Und das ist eben schon das, was er nicht macht, so, sondern da hat er seinen Longtake und den macht er halt im Hotelzimmer beim Telefonieren. Und das sind so
Longtake sollte sich schon durch Bewegung auszeichnen. Ja. Also, dass wir jetzt hier natürlich kein Emanuel Lubezki an der Kamera haben und uns nicht in Children of Men oder uns, was nicht Lubezki ist, am Ende von Carlitos Way oder Vergleichbares befinden, das ist klar. Aber also ich finde, die Kameraarbeit schafft trotzdem den ganzen Film über stimmungsvoll zu sein. Also sie schafft immer die Atmosphäre, die gerade herrscht, auch auf einer visuellen Ebene gut zu vermitteln. Worüber wir noch gar nicht geredet haben, ist aber auch, dass das für mich extrem durch diesen einfach nur fantastischen Score untermalt wird. Ja. Den finde ich nämlich auch unfassbar gut.
Ist mir gar nicht so aufgefallen.
Doch, das ist so oft sehr minimalistische Musik, die aber die Stimmung einfach sehr gut zum Tragen bringt.
Ja, bei mir einfach sehr melancholisch.
Aber das ist auch so ein bisschen mein blinder Fleck, so für Musik. Kann ich jetzt auch nochmal einen Podcast pluggen, Picknick am Wegesrand. Die haben
das ist schon ein cooler Name.
Ja, eigentlich sprechen die mehr so über gesellschaftliche Themen und so, aber die haben sich jetzt, weil Picknick am Wegesrand selbst ein Science-Fiction-Roman ist.
Von den Strugatzki-Brüdern.
Genau, und der Film ist dazu halt Stalker. Und die haben sich jetzt auf jeden Fall angewöhnt, pro Folge über einen Science-Fiction-Film auch so am Rande zu sprechen. Und da sprachen sie halt auch jetzt in der letzten Folge über Stalker und da halt auch ganz stark über die Filmmusik, wie er die einsetzt, so, weil sie da halt auch irgendwie so eine Opernfrau im Interview hatten. Und das sind so Sachen, da achte ich wirklich auch sehr, sehr wenig drauf. Das ist so, ich bin mehr so der Typ, der wirklich auf diese Elle konzentriert ist und die Musik fällt bei mir oft ein bisschen hinten runter.
Okay, das ist interessant, weil ich habe das auch vorhin schon erzählt, da warst du, glaube ich, gerade draußen beim Fragebogen, dass das bei mir auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Und also wenn ich jetzt so meine, ich nenne es mal einfach nur ein bisschen plump mediale, meinen medialen Werdegang so betrachte, dann war Musik auf jeden Fall schon eine große Liebe, lang bevor es Film war. Mhm. Und deswegen, also ich merke ganz stark, wenn so ein Filmscore bei mir die richtigen Töne trifft, dann wertet das den Film automatisch schon mal auf und verstärkt ganz, ganz krass die Wirkung, die solche Szenen auf mich haben. Das ist mir aufgefallen. Bin ja auch auf Moviepilot ziemlich aktiv und da kann man auch so wie auf Letterboxd so Listen erstellen und habe mal so eine Liste erstellt mit meinen Lieblingsfilmszenen. Und da ist mir aufgefallen, dass sehr, sehr viele Szenen auch über die beinhaltete Musik definiert sind. Ne? Mhm. Also das greift sehr stark für mich ineinander. Und ich glaube, vielleicht ist das auch das bisschen, was dir vielleicht, Daniel, atmosphärisch dann noch fehlt, um den Film so in den ganz hohen Bereich zu kriegen. Weil ich habe auch vorhin schon gesagt, ich stehe auf so melancholische Scores. Mhm. Und sowohl der Score als auch die Originalmusik in dem Film jetzt finde ich unheimlich gelungen. Also selbst diese komische deutsche Oper vom Leiermann, die da eingespielt wird, als Ken sich bei Juri, der von den Alkoven redet, die Waffe holt. Ja, das trifft's einfach total. Also ich meine, ich habe selbst der Soundtrack von dem Film hat mich auch eine ganze Weile damals auf dem MP3-Player begleitet. Und ich habe selbst so, als sie diese Koks-Session mit dem kleinen Schauspieler und den Nutten da haben, da läuft auch irgendwie so allerlei Musik. Darüber habe ich zum Beispiel auch die Band The Walkman entdeckt, die sie da hören. Ist auch ein Lied auf dem Soundtrack drauf. Und ich glaube, das trifft bei mir alles ganz gut so einen Zahn und ist noch so das letzte i-Tüpfelchen auf dem tollen Film.
Also ich glaube, bei mir ist das so, dass wenn halt die Filmmusik einfach passt und Mitstimmung erzeugt, dann sauge ich die einfach so mit auf. Mhm. Weil mir fällt immer nur auf, wenn die Musik irgendwie schlecht ist.
Mhm.
Ja.
Das fällt mir immer. Ja, ich habe schon so meine 3, 4, 5 Filme, wo ich halt auch die Musik sehr, sehr hoch schätze, wo ich immer halt Trainspotting mit an ganz oberster Stelle nenne, wo ich es halt einfach extrem gut finde, wie da halt die Songs eingesetzt werden. Aber insgesamt bin ich da halt wirklich sehr, sehr oberflächlich und das ist so ein bisschen mein blinder Fleck. Hatte ich auch so gerade lustigerweise mir vorgenommen, da mal ein bisschen mehr drauf zu achten.
Ja. Also bei mir geht es so weit, dass ich wirklich von vielen Filmen, die ich gesehen habe, mir dann auch auf Spotify die Soundtracks suche und die dann eine Weile höre, weil ich es teilweise ist es ja auch einfach nur sehr funktional, aber selbst auf so einer Ebene, dass ich einen Film, den ich sehr mochte, mir über das Hören des Scores so im Nachhinein noch ein bisschen die Stimmung wieder so in Erinnerung rufe, funktioniert das sogar ganz gut.
Worauf ich hingegen achte, goldene Moderationsbrücke, sind Zitate und Referenzen, wobei ich ehrlich sagen muss, in dem Film musste ich sie alle recherchieren und habe sie kaum selbst erkannt.
Ich habe eins erkannt.
Ja, sag mal, welches denn?
Der Kanadier, nachdem er irgendwie meint, what is fucking unbelievable, als sie da im Restaurant sitzen, guckt der Kanadier ihn so komisch an und sagt, you're talking to me?
Ah, das habe ich nicht gesehen, okay.
Da hatte ich so das Gefühl, das sollte schon auch so sehr bewusst an Taxi Driver angelehnt sein.
Okay, das zum Beispiel habe ich übersehen. Ne, was gibt's in dem Film noch? Der Plot insgesamt ist angelehnt an das Theaterstück von Harold Pinter, The Dump Waiter. Und Kay und Ren, Ken und Ray, so rum, die checken sich dann auch in dem Hotel von Marie mit dem mit den Decknamen Cranham und Blakely ein. Und diese Decknamen, das sind die Schauspieler Kenneth Cranham und Colin Blakely, die in einer TV-Verfilmung von The Dump Waiter damals die Hauptrollen gespielt haben. Die Hauptrollen auch zwei Hitmen sind.
Mhm.
Außerdem
da schließen sich die Kreise.
Genau, außerdem ist der Anfang, bis Harry anruft und sie sich da in Brügge aufhalten und absurde Dialoge führen, ist sehr stark auch ans Theaterstück Warten auf Godot und an die Charaktere Vladimir und Estragon aus dem Stück angelehnt. So. Also da sieht man auch wieder halt einfach den Theater-Background von dem Regisseur, der da jetzt gleich zwei Theaterstücke zitiert. Chloé sagt an einer Stelle selbst, dass dieser Film, der da im Film gedreht wird, eine Hommage ist an Wenn die Gondeln Trauer tragen oder Don't Look Now im Englischen.
Das habe ich nicht verstanden. Das ist ja die Szene, als er sie noch fragt, ob sie Englisch spricht und sie erzählt ihm irgendwas, ne? Und ich habe es rein akustisch nicht gekriegt, habe sogar nochmal zurückgespult und dann dachte ich so, also er reagiert auch so, oh, your English is very good. Konnte man das jetzt überhaupt verstehen, was sie da gesagt hat? Aber scheinbar ja schon.
Ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, dass ich da irgendwie große Probleme hatte. Ich weiß es jetzt aber auch.
Okay, vielleicht verwechsel ich auch die Szene, aber...
Ja, nee, aber das ist schon die Szene, wo er das auch erzählt.
Ja, dann hätten sie aber doch gegen Ende auch nochmal einen Menschen mit roter Kapuze einbauen können.
Ich habe Don't Look Now nie gesehen. Ich weiß nur, dass auch ja die irgendwie, wir hatten das bei Blair Witch Project, dass die Endszene von Blair Witch Project mit diesem an die Wand gucken, dass das irgendwie auch ein Don't Look Now Zitat ist. Aber wie gesagt, ist noch so eine Sache, die ich mal nachholen muss.
Ja, auch ein sehr, sehr psychologisch wirksamer Film, sage ich mal.
Okay. Also, ich bin da auf jeden Fall gespannt drauf. Dann hat auch jeder Schauspieler, der Hauptdarsteller, nochmal sein Zitat bekommen. So die Szene, in der Ray da mit der Platzpatrone den, wie heißt er, den Belgier blendet. Wie?
Erik
blendet, ist ein Zitat aus dem Film Tigerland mit Colin Farrell, wo er eben jenes, glaube ich, auch versucht und es gelingt ihm dann nicht oder so. Auf jeden Fall gibt es auch so eine Szene, wo er mit einer Platzpatrone jemanden direkt ins Gesicht schießt. Brandon Gleeson, auch in dieser Geschichte mit warum er eigentlich Profikiller ist, sagt er an einer Stelle, it's what I do, und damit zitiert er sich selbst aus Das Königreich der Himmel von Ridley Scott. Da spielt er auch mit und sagt eben auch diesen Satz in Bezug darauf, dass er eben Menschen umbringt. Touch of Evil hatte ich schon genannt bei dem Long Take und Pulp Fiction mit Referenz auf den Stil und die Dialoge habe ich auch schon genannt. Habt ihr sonst noch was inhaltlich zum Film?
Also ich glaube nicht.
Dann würde ich nämlich nochmal schnell zur Rezeption kommen. Da gibt es nämlich auch...
Wir wollten auch noch über die Gewaltdarstellung sprechen.
Da muss ich auch noch einen meiner Hauptkritikpunkte anbringen. Also beim ersten Mal fiel mir auch die Gewalt groß auf. Diesmal war das gar nicht mehr so, fand ich jetzt auch nicht irgendwie so fehl am Platze. Was ich nach wie vor, und es geht auch wieder so ein bisschen in Richtung Kameraarbeit, sehr kritisiere, ist halt einfach der Tod an dem Jungen. Weil dieser Shot mit dem Loch im Kopf von dem Kind ist meines Erachtens so ein reiner Money-Shot, so ein reiner Schocker so. Und der muss einfach nicht sein, weil vorher ist halt schon alles klar. So, du hast das Gesicht von Ray, wie er total schockiert ist, und dann siehst du so die Hand, diesen blutverschmierten Zettel hält, und in dem Moment hätte man meines Erachtens schon vollkommen wegblenden können, weil klar war, dass dieses Kind tot ist. Und dann nochmal einfach diesen durchlöcherten Schädel zu zeigen, ist meines Erachtens einfache Effekthascherei und das hat mir gar nicht gefallen.
Ich glaube aber nicht, dass es einfache Effekthascherei ist. Dann. Sondern da wurde ich doch stark erinnert an die Szene im Museum, als sie eben diese Bosch-Bilder angeschaut haben. Mhm. Und ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob das vielleicht in einem anderen Museum auch war. Da hatten sie Bilder, in denen so Sektionen von Menschen auch dargestellt waren. Da
kann ich sogar noch was zu sagen.
Die sahen,
oh, ich auch.
Du meinst nämlich The Flaying of Simanis, das ein Bild von Gerard David aus dem Jahr 1498 und das zeigt, das war ein Doppelgemälde. Auf der einen Seite hat man den Prozess um den korrupten Richter Sisamnis gesehen und auf der anderen Seite eben seine Hinrichtung und irgendwie wie sein Körper so aufgeschlitzt wurde oder sowas. Mhm.
Ja, und ich denke, dass die Gewaltdarstellung im Film dann quasi eine Wiederholung dessen war, was man da gesehen hat. Also nicht inhaltlich, sondern dass sie auf diesen Bildern genau gesehen haben, was eben passieren kann im Fegefeuer meinetwegen.
Mhm.
Und dass eben die Gewaltdarstellung in dem Film darauf so referenziert, also das quasi nachmacht.
Aber ich gehe mal kurz zwischen. Mhm. Sogar inhaltlich. Es ist nämlich so, dass man auf diesem Gemälde sieht, wie diesem Menschen das Bein und die Brust aufgeschnitten wird. Und die ersten zwei Schussverletzungen, die Ray durch Harry erfährt, sind zunächst erstmal in die Brust, als er auf dem Schiff sitzt. Mhm. Und als er dann vor ihm wegläuft, wird er noch ins Bein geschossen und deswegen hinkt er dann so weiter. Mhm. Das heißt, das spiegelt auch wieder diese Verletzungen, die auf diesem Bild vorher gezeigt
damit, worden. Also mit diesen Szenen habe ich halt überhaupt kein Problem. Mir geht es halt wirklich nur um diesen einen Shot von dem Kind und das passt ja auch nicht zu der Symbolik, weil das ja überhaupt erst die Sünde ist, die ihn dorthin führt nach Brügge. Und ich meine halt einfach nur, dass dieses Bild von dem Loch im Kopf unnötig war, weil das einfach nur da war, um das Publikum zu schocken.
Ja, ich würde aber glaube ich sagen, dass das einfach nur persönliches Ermessen ist, welches Maß an Drastik man zeigen möchte oder wie man oder was einen selbst mehr schockt.
Ja, aber wie du halt sagst, so wenn jetzt hier Ray irgendwie in Brust und Bein geschossen wird und das halt symbolisiert, dass man genau vorher auf diesem Gemälde das gesehen hat, dann ist absolut okay so. Oder auch die Todesszene von Ken, die ist auch ziemlich eklig so, aber die hat halt einfach eine erzählerische Funktion, mit der war ich auch vollkommen zufrieden. Aber was ich eben sagte halt, mit diesem Jungen, das war vorher, in den zwei, drei Shots davor war alles klar, die Szene war durcherzählt. Und dann musst du nicht nochmal dieses widerliche Bild zeigen, weil das war in dem Moment nicht mehr nötig, sondern
aber andererseits ist halt so ein Mord halt auch widerlich.
Das ist halt aber auch immer
das
so.
Das passt ja wieder dann in diese Grundidee des Films, dass man.
Ja, aber das ist immer auch so das Feigenblatt-Argument, was immer jeder Regisseur bringt, wenn er explizite Gewaltdarstellung bringt, das halt sagt so, ja, ist halt auch in Wirklichkeit widerlich so. Aber Kino ist halt nicht Wirklichkeit, sondern Kino ist halt einfach eine Inszenierung und der sucht sich halt genauso sehr bewusst aus, was er zeigt und was nicht. Er zeigt uns ja auch nie, wie jemand kackt, so, weißt du?
Ja, aber gerade in dem...
Na, bei Fiction schon, ne? Das hast du ja heute schon häufig erwähnt.
Aber
ich habe noch ein anderes Argument, wenn ich das kurz sagen darf. Im Endeffekt ist es ja auch so, dass diese Szene existiert, weil sie später nochmal in gespiegelter Form aufgegriffen wird.
Aber
der Krimi
ist nicht so explizit gezeigt, oder? Bei dem.
Na klar, da ist noch viel expliziter. Dem Schauspieler ist der komplette Schädel durch dieses Dumm-Dumm-Geschoss weggehauen.
Ich habe es auch nicht erkannt einfach.
Ja, und wenn du jetzt sagen würdest, also ich stimme dir das schon zu, es wäre nicht nötig gewesen, im Zuge dessen, was wir aber ja auch schon so ein bisschen rausgearbeitet haben, dass in dem Film ganz oft Dinge gedoppelt werden und später nochmal aufgegriffen werden, hätte das ja den Effekt, dass man zwei Szenen wieder hätte ändern müssen, beziehungsweise dass einfach diese Spiegelung nicht richtig funktioniert hätte, dass Harry genau das gleiche Schicksal erfährt, wie es Ray am Anfang erfahren ist, ne?
Mhm. Okay, ja, vielleicht lasse ich mich da doch nochmal mit mir reden. So, ich muss den Film nochmal schauen, aber ich schraube meine Wertung langsam hoch.
Den Film kann man eh alle paar Jahre gut mal schauen.
Alle 5 bis 10, gell?
So, sonst noch was zum Inhalt?
Nee, ich glaube, das war es ja, jetzt tatsächlich.
Auch.
Okay, zur Rezeption. Der Film spielte 33 Millionen ein, also mehr als doppelt so viel, wie er gekostet hat. Das gilt in Hollywood noch nicht irgendwie als super Erfolg, aber auf jeden Fall als respektabel. Er hat überwiegend positive Kritiken eingefahren. Eine negative habe ich gelesen, da ging es darum, dass er überwiegend rassistische Stereotype präsentieren würde. Also alle Belgier wären irgendwie als spießig dargestellt und irgendwie spießig und verklemmt oder so. Und Briten wären halt wie, ja, keine Ahnung, also lauter.
Aber man kennt doch irgendwie nur vier Belgier kennen. Marie,
von denen Marie ist Erik, eine Drogenverkäuferin.
Genau. Amerikaner sind dick, so, ja, keine Ahnung. Ja, sehe ich jetzt halt auch nicht so, von daher kann ich es nicht mehr ganz nachvollziehen.
Und? Amerikaner? Er macht zwar diesen Trope auf, aber er dekonstruiert ihn ja später auch noch selber, dadurch, dass Ray automatisch den Kanadier als Amerikaner beschimpft hat und auch noch irgendwie mit Vietnam beschimpft hat. Ja. Und dann später merkt, dass es gar keiner war. Mhm. Und darüber zeigt er ja dann auch wieder,
ja,
wie sinnlos dieses direkte Schubladendenken eigentlich ist.
Ja, wie gesagt, sehe ich auch, es jetzt wäre auf gar keinen Fall in meiner Kritik an dem Film. Ist halt irgendwie, ist eine andere Kritik, irgendwo habe ich nochmal gelesen, dass diese doch sehr politisch unkorrekte Sprache mehr oder weniger nur amüsanter Selbstzweck wäre und keinen weiteren irgendwie tieferen Sinn verfolgen würde. So, aber das waren Einzelstimmen. So, ich weiß nicht, was er bei Rotten Tomatoes von Wert hat, aber so wirklich die absolute Mehrheit der Kritiker war begeistert eher. Der Film war der Eröffner des Sundance Festivals. Außerdem gewann Colin Farrell einen Golden Globe. Martin McDonagh gewann einen British Academy Award für sein Drehbuch. Und was noch ganz spannend ist, dass relativ überraschend war wohl für Szenekenner, dass der Film nur eine einzige Oscar-Nominierung bekommen hat, nämlich für das beste Drehbuch. Und viele waren halt der Meinung, das wäre so ein Film, der eigentlich maßgeschneidert ist für die Oscars, um da zumindest etliche Nominierungen abzusahnen. Und da habe ich einen echt sehr aufschlussreichen Artikel gelesen, der darum ging, auch nochmal zu zeigen, was die Oscars eigentlich für eine Veranstaltung sind. Und zwar wurde der halt, wie gesagt, in Amerika von Focus Features verliehen, der Film. Und Focus Features hatte im gleichen Jahr auch noch Milk im Rennen, der auch relativ erfolgreich war bei den Oscars. Und weil sie halt einfach, ich glaube, sie sind zwar irgendwie von Universal oder so eine Tochter, aber sie haben halt selbst nicht so ein großes Budget, haben sie sich halt einfach im Vorfeld darauf intern verständigt, dass sie all ihr Geld auf Milk setzen und haben halt für den groß die Werbetrommel gerührt in der Academy und für In Bruges gar nicht und haben nicht einmal die Rezensions-DVDs an die Academy verschickt, so dass halt die sich den Film überhaupt mal angucken können und der überhaupt nur für eine Nominierung in Frage kommt. Da gab es dann wieder auch Stimmen, dass das damit zusammenhing, dass irgendwie die Schauspieler anders als es üblich ist, keine großen Anschlussverträge abgeschlossen haben. Normalerweise ist es wohl dass man halt so ein kleines Herzensprojekt macht und dann im Anschluss irgendwie irgendein Blockbuster signed, um das Geld wieder rauszuholen, so. Und das haben wohl die Schauspieler nicht gemacht und das entsprechend da Focus Features da eine Racheaktion hat fahren lassen und deswegen in Bruges bei den Oscars hat irgendwie nicht groß präsentieren lassen. Aber das war jetzt so ein Gerücht, da weiß ich jetzt nicht, wie viel da wirklich dran ist. Ich fand es aber einfach spannend zu sehen, dass auch die Entscheidung eines Studios, welche DVDs verschicke ich jetzt, einfach dafür zu führen kann, wie ein Film bei den Oscars abschneidet und auch nochmal so ein einfach auch nochmal zeigt, wie wenig der Oscar wirklich mit dem besten Film insgesamt zu tun hat.
Mhm. Ja, Oscars sind sowieso so ein Thema für sich. Ich habe gerade noch, also erstmal interessante Story, aber ich habe eben auch noch mal überlegt, das muss ja, war das 2008 genau. Dann? Ja, da ist er ja wahrscheinlich auch gegen Avatar im Rennen gewesen, ne?
Nee, 2008 war bester Film.
Hurt Locker, ne?
Nee, das war wie heißt der mit dem Wer wird Millionär, die Geschichte?
Ach, Slumdog Millionär. Okay.
Mhm. Genau. Also, oder aber nee, ich, genau, ich nee, der nee, Film ist 2008 ist nämlich produziert worden, aber er ist 2009 in den Oscars gelaufen, deswegen.
Ah, okay.
Da war Slumdog Millionär. Ja.
Aber ich finde, der Film ist auch überhaupt kein Oscar-Material. Nee.
Welcher also ich hatte jetzt halt so einen Wetter verlinken, so einen Blogpost, wo jemand irgendwie meinte, dass ihn das sehr gewundert hatte.
Ja. Welcher ja, also Film ist kein Oscar-Material? Also in Brücke sehen und sterben jetzt.
Ja, also, genau. Okay. Ich finde, der Film ist unheimlich gut, aber ich glaube nicht, dass es das ist, worum es bei den Oscars immer geht.
Ja, aber die Oscars haben sich ja in den letzten Jahren sehr gewandelt, weil jetzt so diese ganzen New Hollywood Protagonisten in die Academy aufgestiegen sind. Und wenn du halt auch schaust, was halt irgendwie die Coen Brothers oder so immer wieder, die ist jetzt kein irgendwie Material, was irgendwie 5, 6 Oscars abräumt, so, aber es hatten wohl mehr Leute mit mehr als nur einer einzigen Nominierung gerechnet, so. So ja, zumindest sagten sie, und das ist ja auch eine absolute Stärke, ist halt die Schauspielleistung einfach in dem Film, dass die auch nochmal mit einer Nominierung bedacht werden.
Aber ich meine, so der Oscar, ist das dann wirklich ein Indikator für einen guten Film?
Nee, also, aber es ist halt einfach der renommierteste Preis so, und wenn halt da irgendwie McDonough einen Oscar gewonnen hätte oder mehr Nominierungen bekommen hätte, dann hätte er halt auch noch mehr Angebote bekommen. So.
Ja, ich meine nur,
und klar,
ich weiß nicht, ob ich den Oscar jetzt wie als Kriterium nehmen würde, ob ich einen Film anschaue oder nicht.
Nee, ich auch nicht, absolut nicht. Das ist für mich jetzt rein anekdotischen Wert so. Aber du musst halt auch sehen, dass jetzt zum Beispiel ein Schauspieler wie Colin Farrell, der halt irgendwie eigentlich auf Action-Blockbuster aus ist, und dann dreht er so einen kleinen Film und macht das halt auch bewusst, um dann halt irgendwie eine positive Kritik zu bekommen. So. Und dann wäre der natürlich wahrscheinlich auch begeistert, wenn er da eine Oscar-Nominierung kriegt. Und die ist ihm halt entsprechend vorenthalten worden.
Hm. Gut, also im Vergleich rein qualitativ würde man natürlich sagen, hat er auf jeden Fall verdient. Hm. Ne? Aber dennoch würde ich sagen, das ist eher so der Film, wo man dann auf dem Cover eher so erwartet, dass dann so steht, Sundance gewonnen oder Regiepreis in Cannes gekriegt oder so und nicht Oscar für bester Film. Ne?
Ja.
Wobei, wie du schon sagst, also in den letzten Jahren gerade geht das ja auch los, dass man das Gefühl hat, dass dann auch von so etwas spannenderen Autoren so die Filme in die Oscars reinschwappen, ja. So wie jetzt Grand Budapest Hotel plötzlich zahlreich vertreten war oder Alexander Payne immer dabei ist mit den Descendants oder jetzt mit Nebraska auch letztes Jahr und so weiter.
Auf jeden Fall, also da hat schon eine großer Wandel stattgefunden. So. Auch so diese, was irgendwie noch bis in die frühen 2000er waren, dass so diese großen Kostümdramen, die eigentlich irgendwie jedes Jahr abonniert waren in den Oscars, dass die eigentlich komplett verschwunden sind, dass die irgendwie da gar nichts mehr abholen können, wenn irgendwie eine neue Anna Karenina-Verfilmung oder whatever gemacht wird. Das war so in den 90ern, hätte die alles abgesahnt, und ja. Das ist jetzt irgendwie komplett untergegangen.
Ich glaube, das ist es auch noch, was so bei mir nachwirkt, was ich noch so als typisches Oscar-Material, so man hat so das Gefühl, wenn irgendwas über die amerikanische Geschichte gedreht wird, ich weiß nicht, hatte 12 Years a Slave gewonnen?
Ja, hatte.
Glaub schon, ne? Und wundert mich eigentlich, dass der Butler nicht noch höher im Kurs war, aber Selma hat ja jetzt auch dann relativ viel Nominierungen abbekommen. Mhm. Wo ich nochmal eben kurz so ein Mini-Veto einlegen wollte, dass Colin Farrell groß auf Action-Blockbuster eigentlich abonniert ist, weil, also wenn ich jetzt so überlege, wo ich ihn gesehen habe in den letzten Jahren oder seit Brügge, ich meine, er hat jetzt erstmal diese ziemlich prägnante Rolle in True Detective zum Beispiel gespielt, ne? Dann hatte ich ihn gesehen vor einem Jahr ungefähr in einem sehr, sehr düsteren Neo-Noir, der hieß Dead Man Down. Weiß nicht, ob der dir was sagt.
Nee.
War von diesem Regisseur, der diese Verblendungstrilogie da in Schweden gedreht hatte, das US-Debüt. Ja, dann den zweiten McDonough, Seven Psychos, ne? Zwischendurch halt mal das Total Recall Remake, aber ansonsten auch kenne ich ihn noch aus diesem Crazy Heart mit Jeff Bridges, wo es um diesen Absturz von diesem Country-Sänger geht. Oder so ein Kriegsdrama, Triage, da war auch ziemlich stark.
Okay.
Das sind eigentlich alles eher so kleinere Filme gewesen.
Okay, habe ich das vielleicht falsch dargestellt? So.
Ja, am wirksamsten waren natürlich halt die Blockbuster. Ne? Also ich meine, klar, du hast ihn im Total Recall Remake gehabt und dann hat er ja diesen seltsamen Winter's Tale auch noch gemacht, wo ich nach dem Trailer schon direkt auf Desinteresse geswitcht bin. Dieses komische Märchen da vor ein, zwei Jahren. Und das Miami Vice Remake natürlich auch.
Ja, den habe ich auch gesehen.
Konntest du was mit anfangen oder eher weniger?
Ich habe den komplett vergessen. Ich weiß nur, dass sie irgendwann mal für einen Mojito nach Kuba fahren. Das fand ich ziemlich cool.
Aber die Szene ist auch eine der wenigen, die was hatten.
Also, aber sonst kann ich mich an nichts mehr erinnern. Das ist halt wie so, der Frau sagt, dass er irgendwie den besten Mojito ihr präsentieren will und dann fahren sie mit dem Schnellboot nach Kuba. So.
Ja, zu guter Musik zumindest. Da sind wir wieder bei der Filmmusik.
Okay, nee. Komplett vergessen den Film. Ich wüsste gar nichts mehr darüber. Nee, ich bin durch. Habt ihr noch was?
Ich würde, glaube ich, nur noch mal kurz so ein Fazit zu dem Film irgendwie
bringen. Ja, wir müssen auf jeden Fall auch noch unsere Bewertung bringen, nicht? Das ist immer der Schluss bei uns, nicht? Das ist auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten. Aber mach doch erstmal dein Fazit.
Okay. Ja, also ich meine, in der Sendung dürfte ja sowieso klar geworden sein, wie wir alle zu dem Film stehen. Und ich habe ihn ja nun auch als Lieblingsfilm schon direkt vorhin eröffnet. Aber ich muss noch mal sagen, dass ich finde, dass der auf eine Art, wie ich sie sonst kaum erlebt habe, wobei du ja sagst, ist viel Tarantino drin. Ich würde sagen, maximal ist das die Schule, die aus Tarantino entstanden ist. Wobei ich Tarantino überhaupt nicht absprechen will, ein komplett eigenes Genre definiert zu haben mit Pulp Fiction und Reservoir Dogs, ne? Keine Frage. Aber für mich jongliert der Film wirklich perfekt die Mischung aus verschiedenen Stimmungen und verschiedenen Genres und schafft es einfach auf den Punkt, sowohl Humor, wo ich teilweise wirklich fast in der Ecke liege, also bei den Unterhaltungen, die da führen, das geht bei so ganz kleinen Sachen los. Sie fahren mit dem Boot über die Kanäle und Pharrell in seiner kindlichen Art. Meinst du, das ist gut, was wir hier tun? Ja, was soll gut sein? Mit dem Boot rumfahren, Sachen angucken. Ja, Ray, das nennt man Sightseeing. So, das sind so kleinere Wortgefechte, in denen so, ja, das ist so pointiert und auf den Punkt geschrieben. Auf der anderen Seite bewegt mich diese Tragik unheimlich und ich finde es echt stark, wie er diese moralische Frage stellt nach Schuld, nach Verurteilung, nach vielleicht auch Sühne und Buße, weil auch diese biblischen oder kirchlichen Motive so stark drin sind, aber eben halt auch sich ganz klar so positioniert, dass man da lange über sowas nachdenken muss und unter Umständen vielleicht trotzdem nicht zu einer Lösung kommt, was durch dieses offene Ende in meinen Augen auch nochmal so untermauert wird. Deswegen, also der Film ist für mich wirklich ganz nah an perfekt. Und ich freue mich, ihn mit euch mal besprochen zu haben.
Ja,
ich freue mich auch. Und in Punkten von 0 bis 100, wie würdest du das ausdrücken?
Also da es noch ein paar Filme gibt, die ich vielleicht noch perfekter finde, würde ich sagen, ich bin bei 98.
Soll ich mal anschließen direkt?
Ja, mach mal.
Und zwar bin ich da nicht ganz so vorsichtig, sondern ich vergebe tatsächlich die 100 Punkte.
Wow.
Wie ich schon, Applaus.
Ja, schon mal für Psycho gemacht habe, weil das macht Daniel ja auch so, der hält sich das immer offen, weil er denkt, naja, könnte ja noch ein besserer Film kommen, so, es kann ja sein, aber
Na gut, wenn es danach geht, wer weiß, ob ich bei euch irgendwann nochmal zu Gast bin, aber dann müsste ich natürlich auch eigentlich gleich die 100 raushauen.
Ah, jetzt aber nicht taktisch werden, bitteschön.
Nee, ich bleib bei 98, also nee. Da bin ich sehr zufrieden mit.
Also ich fand, die Dialoge erstens, so wie du es halt auch sagtest, total cool. Ich finde auch die Bilder gut, ja, vielleicht bin ich da auch nicht so anspruchsvoll wie Daniel.
Nö, da hast du schon völlig recht mit.
Und ich finde halt die Symbolik auch geil, also diese ganzen Metaphern auch. Und Ja, ich meine, meine 5 Faktoren habe ich jetzt eigentlich schon fast komplett genannt. Ich finde den halt auch extrem kurzweilig und meine, dass ich ihn auch öfter anschauen könnte. Vielleicht schaffe ich es ja auch mal 6 oder 7 Mal, den zu gucken. Deswegen kriegt er die 100.
Sehr schön.
Ja, okay. Also ihr habt mich schon hochgezogen, nicht? Aber ich bleib trotzdem im 80er-Bereich und ich gucke jetzt so, also die Filme im 80er-Bereich, die ich habe, sind halt... Du
vergleichst immer.
Ja, ich vergleiche immer. Einerseits habe ich da Blade Runner, was habe ich dem gegeben? Ich finde es gerade nicht.
Blade Runner im 80er-Bereich.
Ja, weil ich finde, dass Blade Runner ein paar Schwächen in der Struktur hat, wie er erzählt wird. Er ist halt symbolisch sehr stark und es ist total super, die ganzen Themen und ethischen Fragen und so, die er aufmacht, aber er könnte halt auch ein bisschen flotter inszeniert sein. So, da ist halt irgendwie... Da ist ausbaufähig. Ich habe hier Fargo noch bei 83 Punkten. Das ist auch so ein Film, der so, finde ich, ganz dicht an dem Film hier dran ist. Und auch Psycho habe ich irgendwie bei 87 Punkten. Ich packe ihn einfach dazwischen und sage jetzt 85 Punkte.
Was ja immer noch eine sehr gute Wertung
ist. Immer noch eine sehr gute Wertung. Auf jeden Fall. Okay.
Ja.
Schön.
Das war es dann von unserer Stelle. Ich und glaube Paula auch bedanken uns schon mal ganz herzlich, dass wir die Ehre hatten, dich hier einladen zu dürfen, Arne.
Ja, das gebe ich zurück. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ich dabei sein durfte.
Und wir haben jetzt auch fast 3 Stunden geschafft.
Ja, es ist ja ein bisschen, okay. Was wird hier noch rumgeschnitten.
Wir haben ja viel Vorgespräch schon mitlaufen lassen, oder?
Ja, ja, da wird noch was dann weggeschnitten. Aber
aber das ist mein Einfluss.
Nee, es hat sehr viel Spaß gemacht und finde mir, als kannst du auch gerne noch mal wiederkommen.
Ja, sicher.
Ja, bevor ich das tue, seid ihr aber dann bitte erstmal bei uns zu Gast in mittelfristiger Zukunft. Und dann...
Ist ja alles schon verplant.
Ach, wir sind für alles offen. Bei uns ist sowieso nur Chaos in der Podcast-Planung momentan. Dadurch, dass ja mein Podcast-Partner jetzt in der Regel an Wochenenden Motorradtests auf Lanzarote machen muss und sowas. Ne? Ja, ja, der ist jetzt Redakteur bei einer Motorradzeitschrift und muss da für Testberichte in Europa rumreisen. Wow. Der Arme.
Der Arme, ja.
Und dementsprechend ist das momentan selbst spontan noch relativ schwierig.
Ja, okay.
Also ich würde sagen, wir kaspern da vielleicht für die Zurückeinladung dann bald mal was ab.
Mhm.
Ja, sehr schön. Und ich bedanke mich auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt. Schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es heißt...
Was? So. Spätfilm, Kino in deinem Gehörgang.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Man hört sich.
Diese Folge des Spätfilms wurde präsentiert von Godfather Cannoli.
Leave the gun. Take the cannoli.
Honey, baby, won't you cuddle near? Let sweet mama whisper in your ear. I'm wild about that thing. It makes me laugh and sing. Give it to me, Papa, I'm wild about that thing. Do it easy, honey, don't get rough. From you, Papa, I can't get enough. I'm wild about that thing. Sweet joy it always brings. Everybody knows it, I'm wild about that thing. Please don't hold it, baby, when I cry. Give me every bit of it, else I'll die. I'm wild about that thing. Yada jing, jing, jing. All the time I'm crying, I'm wild about that thing. What's the matter, Papa? Please don't stall. Don't you know I love it and I want it all. I'm wild about that thing. Just give my bell a ring. You press my button, I'm wild. about that thing. If you want to satisfy my soul, come on and rock me with a study roll. I'm wild about that thing. Yeah, I like your ting-a-ling. Kiss me like you mean it. I'm wild about that.